palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Jetzt ist es schon über einen Monat her, dass die Serie A beendet wurde und Napoli zum Meister gekrönt wurde. Und hier kommt sie endlich, die große Saisonrückschau von Serie Amore. Ich grüße euch ganz herzlich. Lange war es ruhig. Dafür wird es heute umso länger und so umso ausführlicher. Und dafür bin nicht nur ich hier. Hallo, ich bin Mario Rica, sondern auch Mario Soike natürlich.
Hallo, hallo.
Und selbstverständlich der Mann, der uns vor allem heute mich tragen wird, ich kann es nicht anders sagen, ist Christian Bernhard. Christian, hallo. Du bist ja fleißig im Arbeitsleben. Ich habe dir letztens gelauscht aus dem Olivenhain sozusagen, habe ich dir zugehört.
Sehr schön. Ja, hallo Mario, hallo Marius. Ja, ist irgendwie schon einen Monat her, gell, ist mir auch aufgefallen. Irgendwie scheint es schon, als wäre es so Jahre her. Aber war jetzt auch ganz witzig, irgendwie nochmal so ein paar lustige Sachen rauszusuchen, die man vielleicht gar nicht mehr auf die Schnelle auf dem Schirm hatte. Und ja, arbeiten. Ja, macht Spaß, muss ich sagen. Sind witzige Spiele bei dieser Club-WM. Vor allen Dingen, wenn Südamerikaner mit dabei sind, muss ich sagen.
Ja, ist lustig. Du sagst, es ist fast einen Monat her, die Meisterschaft. Bei mir ist irgendwie mein Urlaub ist 3 oder 4 Tage her. Ich hatte gerade vorhin schon das Gespräch mit Marius. Es fühlt sich trotzdem schon an, als wäre es wieder 2 Wochen her.
Okay, ja gut.
Also dann ist eigentlich alles dahin. Aber ich habe es geschafft, ein über 1000 Seiten Buch zu lesen. Darauf bin ich stolz.
Wow.
Aber weil du gerade gesagt hast, Club-WM, ich sitze wirklich literally auf einem Koffer, der halb ausgepackt wurde und jetzt gerade wieder eingepackt wird. Und deswegen muss ich an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal die ankündigen, dass safe die nächste Folge auch mit irgendeinem Transfer-Update im Ausblick auf die neue Saison frühestens in 4 Wochen oder 5 Wochen kommen wird oder so, weil auch für eine Sonderfolge ist die Energie ist nicht da. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe den Energie nicht. So. Man darf einfach mal offen sprechen, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Um das zu verdeutlichen, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele der Serie A Trainerwechsel du aufzählen könntest, auf wie viele würdest du kommen?
Die jetzt nach der Saison noch stattgefunden haben.
Ja, ja, ja. Die mit heute inklusiv oder exklusiv, Marius?
Ist heute einer passiert,
stimmt,
oder
stimmt.
Was?
Ja, doch.
Ist heute einer passiert?
Zwei, glaube ich.
Sogar, echt? Ja, guck mal, ich bin so out of order tatsächlich. Ich bin
ja, du warst ja auch im Olivenhain, Gott sei Dank.
Ich war im Olivenhain und ich war im alten, am alten Stadion von Siena. Das heißt ja auch Artemio Franchi. Und das war ganz schön. Leider natürlich kein Spiel gewesen. Aber da hat haben so Jugendmannschaften trainiert und dann bin ich da rumgelaufen und wir standen dann da erst so und neben so einem, ich sag mal, sogenannten Trainingskiebitz, glaube ich auch, der sonst so Hauptgegentribüne sitzt und natürlich den Fehler gemacht, zweimal radebrecherischen Italienisch auf irgendwas zu antworten, was er natürlich als Einladung gesehen hat, mich voll zu texten. Und es ging irgendwie los mit, er hat Kindern dazu geguckt und irgendwie Pensano di Serie Nuovi Jamal e Donnarumma. Und ich so, okay, da hab ich gedacht, ich glaube, er schimpft gerade auf die oder denkt sich, was die alles sind. Und dann ging es irgendwann los mit Antonio Conte, und dann ist mir erst wieder klar geworden, dass ja die erste Trainerstation von Antonio Conte in Siena als Co-Trainer war, und dann hat er mir das erzählt und hat irgendwie gemeint, Inter, Maggiore Squadra und irgendwie, ich glaube, er hat gesagt, dass es wie mit einem Panda gegen einen Ferrari zu gewinnen, was Conte mit Napoli gegen Inter geschafft hat, und das ging wirklich, also auch, ich glaube, ich habe ihm dann mehrmals zum Verstehen gegeben, dass ich sehr wenig verstehe von dem. Aber natürlich im Fußballkontext.
Aber das hat ihn nicht aufgehalten.
20 Minuten lang ging dieses Gespräch und es war sehr, sehr lustig.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, als du anfingst, wollte ich auch jetzt gerade sagen, Siena, ja. Da wo für Herrn Conte einiges losging, ja. Der war Cheftrainer da auch. Also das war, glaube ich, dann irgendwann auch mit so seine erste Cheftrainerstation.
In der zweiten Liga noch, ne?
Genau, ja, in der zweiten. Also, ja, könnte sich heute womöglich der Kreis schließen, wer weiß. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, oder? Wer am Ende Meister geworden ist, oder?
So, wir wollen natürlich auch nicht zu viel spoilern, was unseren Tabellentipps da anging. Ja, die habe ich nämlich hier noch, guck mal, habe ich auf meinem Schreibtisch gefunden.
Oh, schön.
Dass ich da was gefunden habe.
Kannst du das noch lesen?
Wenn wir jetzt noch ein Podcast wären, sind wir aber nicht, meine lieben Freundinnen und Freunde. Aber ich kann es tatsächlich noch lesen, ja. Also, es ist zwar ein bisschen Enigma für andere, aber meine eigene Handschrift kriege ich meistens noch ganz gut gebacken. Dann würde ich vorschlagen, weil ihr gerade schon, ich lasse mich heute überraschen, ich habe keine Ahnung, was die zwei Trainerwechsel von heute sind. Ich würde darum bitten, dass wir die immer auch die Aktualität an der Stelle einfließen lassen, wenn wir dort an der Tabelle ankommen. Und wir laufen einfach mal die Tabelle der vergangenen Saison von unten nach oben hoch und ich sage dann dazu immer, wo wir die Mannschaften hingetippt haben. Und vielleicht können wir ja gerade wieder im unteren Segment so mit kleinen Dreierblöcken starten. Ja. Oder, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie es Marius bislang im Sommer ergangen ist. Das ist mir gerade aufgefallen.
Alles gut. Es war ein musikalischer Sommer. Hm. Also ich bin in den letzten 4 Wochen auf 3 Festivals gewesen. Und jetzt bin ich seit 2 Wochen wieder im Transfer-Business. Und ich sag mal, Nick Woltemade, der hält uns auf Trab.
So, der soll mal schön ins Ausland gehen, dass da noch ein bisschen Abfindung an die Weser geht.
Stimmt, das gibt so. Ja hier so eine Ausbildungs-, nee, hier Solidaritätszuschlag.
Mhm. Ah, da. Übrigens, das, was ich bislang vom Bundesliga-Spielplan gesehen habe, genauso beschissen wie das, was die Serie A veranstaltet hat, muss ich mal sagen, aus persönlicher Hinsicht. Das kann man ja hier einfach mal, meine Meinung, so, ne? Mhm. Meinungsvielfalt.
Was ist denn da?
Also erstmal das Eröffnungsspiel, was sich die DFL da ausgedacht hat.
Ja. Ich habe gelesen, dass da das Deichstube damit getitelt hat, dass da ja auch ein bisschen Werder mit drin ist.
Mhm. Und das gucke ich mir deswegen an, ne? Mhm. Naja, und bei der Serie A ist tatsächlich das Problem, erstaunlich früh mal die Spiele terminiert worden und rund um den zweiten Spieltag, das ist dann die letzte Sommerferienwoche, werde ich nochmal in der Region Rom zugange sein, wo man ja denkt, ist ja perfekt, da wird auf jeden Fall ein Spiel sein. So, was ist? Freitagsankunft in Rom, an dem Wochenende ist das Spiel, das sich in Rom stattfindet, der Serie A, Sonntagabend 20:45 Uhr, perfekt. Ja, wo man dann eigentlich schon auf dem Weg Richtung Ferienquartier ist. Und dann ist dieses Spiel am Sonntagabend noch der Klassiker Lazio gegen Hellas. Da schneide ich mir die Haare auf 3 mm und dann rein in die Kurve. So.
Aber also bitte, wenn du in Rom bist, dann, dann funkst du mal den guten Kollegen Seiselberg an, ne?
Oh ja, richtig. Ja. So. 8 Minuten durch, noch kein Inhalt dabei, lasst uns das ändern. Was hatte ich gesagt? Als erstes die richtige Tabelle. Die richtige Tabelle war Monza, mal sehen, ob ich das, Monza, Venedig, Empoli von unten hoch, ne? Monza, Correct. Venedig, Empoli. So, jetzt sagen wir mal erstes, also wir waren uns alle bei einem Absteiger einig, wir haben alle Venezia auf 20 getippt, lagen wir eins daneben.
Das ist in Ordnung, denn ich glaube, dass das Monster so reinscheißen wird. Wir haben sie alle nicht gut getippt, aber also damit habe ich nicht gerechnet.
Da kommen wir gleich dazu, aber deine Wortwahl. Ah, wir haben Monster tatsächlich alle auf den einen und denselben Tabellenplatz getippt.
Echt?
Und zwar, 17. Wir haben sie auf 16 alle getippt. 16. Und Empoli hat Christian auf die 19 getippt. Also 2 von 3 Absteigern richtig. Marius hat Empoli auf die 15 getippt.
Tja, es sah auch bis zum 11. Spieltag oder so ganz gut aus.
Und ich habe sie auf die 18 getippt. Also ich habe auch 2 von 3 Absteigern richtig.
Respekt. Und dann sogar die genaue Platzierung.
Ja, nur bei Empoli. Ja.
Ja, genau. Aber gibt dann 2 Punkte oder so.
Stimmt. Ja, diesmal gab es keinen Gianluca Mancini, der sich irgendwie noch erbarmt hat, keinen Zweikampf zu führen am letzten Spieltag. Ja, wo wollen wir anfangen? Also jetzt, Marius, du hast ja schon drastische Worte gewählt. Wir haben auch mindestens in 10 Folgen immer gesagt, so, Monza ist abgestiegen, wir haben nichts mehr zu sagen, was ist da los? Das ist eine Katastrophe. Aber gut, von Christian würde ich gerne mal wissen, was denn für dich vielleicht, gut, wenn man so reinscheißt, wie es Marius gesagt hat, gibt es ja meistens mehrere, aber gibt es für dich den einen Hauptgrund, wo du sagen würdest, daran ist Monza dieses Jahr gescheitert?
Boah, ich würde sagen, wenn man 3 Spiele von 38 gewinnt, dann hoffe ich, dass es mehr als nur ein Grund war. Glaube, Marius hat es auf den Punkt gebracht. Hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass die so abstürzen. Ich habe mir jetzt, was ich mir rausgesucht habe, das ist immer schon während der Saison so ein bisschen mitgeschwirrt, aber das kann logisch nicht die Ausrede sein. Matteo Pessina, Kapitän und würde schon sagen, mit der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, hat in der ganzen Saison 10 Spiele von Anfang an gemacht und das letzte davon Ende Oktober. So, also die haben seit Ende Oktober ohne Pessina gespielt. Ja, wie gesagt, reicht für mich trotzdem nicht für so eine Katastrophensaison. Aber ist vielleicht ein kleiner Grund dafür, dass Monza zu keiner Zeit dieser sehr langen Saison auch nur annähernd irgendwie einen Stiefel auf den Rasen bekommen hat.
Ich sehe gerade, dass Gagliardini zum Beispiel auch fast die ganze Saison verletzt war. Hm. Also noch ein erfahrener im Mittelfeld. So.
Genau. Also bei Pessina, ich fand es deshalb interessant, eben die ersten 10 Spiele hat er gemacht, von denen haben sie 1 gewonnen und 5-mal unentschieden gespielt. So. Zumindest mal, also mehr Spiele nicht verloren als verloren, 8 Punkte geholt. Mei, das hat vielleicht auch nicht gereicht. Aber ja, aber brauchen wir, glaube ich, nicht ewig rumreden. Also das.
Ja gut, 8 Punkte, ne? Also am Ende waren es 18. Also ja, ist ja ohnehin nicht viel dazugekommen.
Ja, das stimmt. Aber ja, also für mich war auch dieser Nesta-Move. Am Ende dachte ich mir, als sie Nesta zurückgeholt haben, die blicken jetzt schon auf die nächste Serie B-Saison. Und um da schon wieder einen Trainer zu haben, der sich in der Serie B auskennt, das haben sie jetzt aber auch wieder sein lassen am Saisonende. Also ich glaube, wenn mal eine Mannschaft die Bezeichnung Katastrophensaison verdient hat, dann glaube ich, können wir Monza da gerne mit reinnehmen, oder?
Wie siehst du das, Nesta Serie A Karriere schon wieder vorbei? Also ich meine, der Track Record ist unfassbar schlecht. Also das ist schon, ich glaube, da also kann er von Fronzek noch was lernen.
Ja, also ja, nee, zahlenmäßig spricht da nicht viel für ihn, definitiv, ja. Also vielleicht in der Saison wäre jetzt auch, hätte man die Monza vielleicht auch hinhocken können, wen man wollte. Anscheinend war da wenig zu holen, aber nee, bin ich bei dir. Also Nesta hat jetzt in den letzten Jahren wenig Werbung dafür gemacht, würde ich mal sagen. Also wenn ich mir da Herrn Inzaghi anschaue, also Pippo Inzaghi, der hat sich da im Vergleich, sagen wir mal, von 2 so großen Namen in den letzten Jahren dann doch anscheinend besser entwickelt auf der Trainerbank als Herr Nesta, den ich immer noch unfassbar schätze. Also Alessandro Nesta, weiß nicht, für mich immer noch gottähnlichen Fußballstatus.
Ja, schon, aber als Trainer, ne?
Ich meine, als Spieler.
Ja, genau. Ich glaube, war Perugia sogar seine erste Station, wo ich ihn mal vor ein paar Jahren als live im Urlaub gesehen habe. Auch so ein komplett uninspirierter Kick. Ja, gut, als ob ich da was von dem Abend herleiten könnte, aber irgendwie, ich habe noch niemanden sagen hören, boah, Alessandro Nesta ist ein guter Trainer, der hat eine gute Fußballidee. Das ist für mich der klassische Name, mit den hat halt der Name und diese Trainerlobby, die es gibt und dann ein paar Leute im Hintergrund, die denen dann Jobs zuschustern. Das ist halt seine Daseinsberechtigung irgendwie. Gefühlt.
Ja, also nee, faktenmäßig kann er da wenig entgegensetzen dem in der Serie A, definitiv. Ja.
In der Serie B kommen wir zum ersten Trainerwechsel, nicht von heute, macht's bei Monza Paolo Bianco. Zuletzt bei Frosinone, hat mit denen die Klasse gehalten, aus anderen Gründen. Also, weiß ich, die hatten ja, glaube ich, das Playout-Spiel gehabt, was dann Sampdoria bekommen hat. Der war ewig im Staff von Roberto De Zerbi und Massimiliano Allegri.
Das ist auch eine lustige Mischung. Also mal gucken, wie der De Zerbi und Allegri verbindet.
Zusammenkommen. Und ganz kurze aktuelle Info noch zu Monza. Da scheint ja der Eigentümerwechsel kurz bevorzustehen, nämlich scheinen da Amerikaner noch einzusteigen. So eine US-Holding.
Natürlich.
Ja, kurz davor, was habe ich jetzt so mitbekommen? 30, 35, 40 Millionen Euro, so ungefähr das Volumen, glaube ich, erstmal für 75%, aber eigentlich der Rest dann auch. Ja, also ich sage mal so, seit dem Tod von Silvio Berlusconi ist das bei Monza jetzt sehr, sehr stark, sehr rapide abwärts gegangen.
Ja. Ah, das gehört das noch so seinem Bruder?
Ja, eben, die sind ja, das war ja eigentlich, da hatten wir ja damals auch schon geredet, seine Brüder oder seine Kinder, bei denen war ja dann ziemlich schnell klar, dass die da nicht mehr Geld rein investieren wollen. Mhm. Und dementsprechend war das jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich dessen, sage ich mal, auf eine halbwegs annehmbare Weise entledigt, sozusagen. Und jetzt anscheinend gibt es doch diese amerikanische Holding da einen Weg.
Das könnte ganz schön trostlos werden in der Serie A. Also ich glaube, Monza so als Hopper-Ziel auch würde ich da eigentlich nur ansteuern wollen, wenn eine gute Gästeszene da ist. Wenn man eh irgendwie in Mailand ist oder so und dann noch rüberfahren will. Aber weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen wie Idee erstmal gescheitert und die müssen sich irgendwo wiederfinden und gucken, dass sie nicht ganz kaputt gehen, oder?
Also für mich, meine Prognose ist, dass wir die jetzt sehr, sehr lange nicht mehr in der Serie A sehen werden.
Ja, dann machen wir das Ding doch hier zu an dieser Stelle. Besserer Trainer als Nesta, würde ich mal behaupten, aber auch immer wieder einer, der sozusagen auf seinem Briefkopf jetzt Abstiege sammelt. Ist, unser lieber Eusebio bei Venezia. Ich hätte ihn am Schlussendlich echt eigentlich, auch da haben wir uns oft wiederholt, Marius, ne? Also das war so. Aber du kannst halt nicht 38 Spieltage Lehrgeld zahlen. Das kannst halt nicht irgendwie, das ist so ein bisschen oberflächlich betrachtet und immer wieder, wenn man sie dann gesehen hat, so dieser klassische Aufsteiger, der versucht, unbeschwert daherzukommen und daran scheitert. Wie würdest du es sehen, Christian?
Dass ich kurz die Statistik, ich weiß, dass ich sie auch in den letzten Folgen der Spieltage immer mal wieder zitiert habe, aber 19 Führungen, 5 Siege.
Ah, das ist echt krass, ne?
Ja, und ich habe auch noch eine rausgesucht. Von den 19 Niederlagen, die sie am Ende hatten, waren 12 mit einem Torunterschied. Also sie haben sehr oft sehr gut mitgehalten, auch gerade gegen die Großen, aber dann halt zu wenig mitgenommen. Ja, Mario, also ich sage es dir ehrlich, ich weiß, die Francesco jetzt zweimal abgestiegen, zweimal am letzten Spieltag, Frosinone, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss, oder? Da warst du ja im anderen Stadion mit dabei. Diesmal war es der letzte Spieltag mit Venezia. Ich hatte sie wirklich auf 20 und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, bin ich echt froh, dass die Francesco jetzt bei Lecce untergekommen ist, weil ich, wie ich finde, also wenn du mit Frosinone und Venezia in beiden Spielzeiten bis zum letzten Spieltag zumindest auch noch im Rennen bist, um drin zu bleiben, dann finde ich, hast du nicht so viel verkehrt gemacht. Und dementsprechend freue ich mich zumindest für ihn, dass es für ihn weitergeht. Und ansonsten finde ich, Mai, wir haben Stankovic gesehen, den Keeper bis zur Verletzung, wirklich sehr spannend. Also hoffentlich kann der sich wieder erholen, weil das fand ich war wirklich, das war beeindruckend, was der gezeigt hat. Nicolossi Caviglia, finde ich, hat den nächsten Schritt gemacht. Wirklich starke Saison. Mal darauf achten vielleicht für alle Serie A-Fans. Nicolossi Caviglia ist mit einer der besten Freistoß- und Distanzschützen der ganzen Liga. Das ist echt krass, was der für ein Füßchen hat. Also sozusagen sowohl mit ruhendem Ball als auch quasi so, sag ich mal, Abschlüsse aus 20 Metern. Das ist echt beeindruckend. Bologna ist anscheinend jetzt auch dran. Also ich glaube, der wird wirklich auch seinen Weg langsam gehen. Und ja, was man halt auch nicht vergessen darf, sie haben ihren Kapitän und Knipser Poyampolo im Winter halt einfach abgegeben und mehr oder weniger nicht groß was dagegen geholt, ja, oder dafür geholt. Da, glaube ich, war jetzt Herr Di Francesco aus sportlicher Sicht auch nicht unbedingt damit einverstanden.
Ja, legitim, alles safe. Trotzdem, mit wem machen die es in der zweiten weiter? Trainermäßig?
Ich glaube, noch nicht fest.
Nee, ich glaube auch noch nicht. Ne?
Okay.
Also denen, muss ich ehrlich sagen, vom Gefühl traue ich zu, dass die schon gleich wieder ganz oben mitspielen. So ja. Vom ja, reinen Gefühl jetzt erstmal, ohne jetzt zu wissen, was da genau umbruchmäßig passiert. Aber ich glaube schon, dass die wieder eine gute Rolle spielen werden in der Derby.
Ja. Ich sag mal, ich hätte nichts dagegen, wenn Oristanio zu Parma wechselt.
Mhm. Den haben wir auch noch, ja. Und Itzes,
Leichenflatterei oder was?
Sich auch sehr gut gemacht.
Stimmt, ja. Naja, so ist das halt, wenn man beim Abstieg die Besten haben dann wecken Interesse.
So ist es. Weckt irgendjemand bei Empoli Interesse?
Ich konnte es fast nicht glauben, was ich mir... Also ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe es mir jetzt echt rausgeschrieben, dachte mir, das gibt's ja nicht. Die waren ja 20 Spiele in Folge sieglos. Hm. Und zwar, Achtung, vom 8. Dezember bis 10. Mai. Also die haben einfach 5 Saisonmonate kein einziges Spiel gewonnen. Dann würde ich sagen, wird es schwierig, in der Liga zu bleiben.
Das ist richtig. Und vor allem dann, wenn sie sich nochmal, da als sie dann nochmal kommen mit den Siegen gegen Parma und gegen Monza, ja, wohlgemerkt, dann waren sie zu Hause am letzten Spieltag gegen Hellas so schwach, Mann.
Ja.
Das habe ich mir das teilweise angeguckt. Also, das ist, also auch da muss man sich irgendwie die Frage stellen, ob da dann der Roberto Daversa-Stern auch langsam wieder schon verglimmt. Wenn er überhaupt jemals so richtig eine Sternschnuppe war. Wahrscheinlich, der Marius schüttelt vehement den Kopf.
Als schade ein bisschen,
weil ich gerade gesagt habe, wer da interessiert, sie hatten ja schon, ne? Fazzini, Esposito.
Ja, ich sage ja. Colombo. Also schade halt, weil sie viele junge Italiener und die ja auch durchaus Potenzial haben. Aber gerade Esposito, der echt, glaube ich, am Ende hat er 8 oder 9 Buden gemacht. Aber die letzte halt auch, Achtung, am 19. Januar. Ja. Ist halt auch eine lange Zeit bis Saisonende. Also ein paar Esposito-Tore oder ein paar Colombo-Tore hätte es dann halt schon auch in den letzten 3-4 Saisonmonaten gebraucht. Und deswegen, ja, hat sich leider so ein bisschen angedeutet, ja.
Also immer wenn ich die gesehen habe, habe ich mich gefragt, was ist die Idee, ein Tor zu schießen? Ich sehe sie nicht. Also da auch in der zweiten Halbzeit gegen Hellas. Also, wo so eigentlich so Do or Die waren es dann irgendwie auch ein paar Distanzschüsse, Halbfeldflanken.
Wenig. Das war bei Daversa tatsächlich auch in Parma schon irgendwie so ein bisschen so. Da war viel Kontern, viel individuelle Klasse, Gervinho und so, also gerade in der ersten Liga, wo sie ja bis auf die dann die nächste, die Abstiegssaison dann, also in seinem ersten Serie A, ja, war das ja eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, eben, ich glaube da auch Kontern, Gegenpressen, und wenn das eine Mannschaft nicht mitgemacht hat, dann war auch wenig zu holen, außer Gervinho hat mal irgendwie 3 ausgetanzt.
Ja, und am Anfang waren sie ja noch defensiv halbwegs stabil, diese ersten 11 Spieltage, die Marius ja angesprochen hat. Da war Vasquez im Tor auch ziemlich stark. Ja. Und das ist dann aber halt auch ziemlich verpufft. Also sowohl Vasquez als auch die defensive Stabilität. Ich glaube, Ismaili, der wichtige Mann, Innenverteidiger, war dann irgendwie, hat ein paar Wochen verletzt gefehlt. Und dann waren die halt auch defensiv waren sie schwach und offensiv kam wenig, ja, und dann steigst halt ab.
Punkt. Fazzini hat heute in Florenz unterschrieben.
Mhm. Ja, finde ich spannend. Ja. Mhm. Er war auch ziemlich viel verletzt, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wenn der fit ist, dem kann man schon was zutrauen.
Darf da Versa weitermachen oder ist der eh schon weg?
Der ist schon weg.
Ja. Siehst du mal.
Guido Pajuca.
Stimmt, genau, der war bei.
Der Nachname ist Musik in meinen Ohren.
Aber war ich nicht, glaube ich, nicht verwandt.
Nun gut. Gerettet haben sich. Das ist für mich eine Vierergruppe, die man alle in einen Sack schmeißen kann. Hellas, Cagliari, Parma, Lecce. Soll ich euch sagen, wo wir sie hingetippt haben? Fangen wir doch mal mit Lecce an, weil wir da gerade auch schon den neuen Trainer hatten. Was ist das, ein Trainerwechsel von heute?
Genau.
Ah, das ist der
von offiziell heute.
Das war kurz. Ist Christian noch da?
Christian ist noch da. Bild ist nur eingefroren, glaube ich.
Hört ihr mich? Okay.
Ja, wir hören dich.
Okay, alles klar.
Ja. Dann, du bist manchmal, also bei dir wird es sehr dunkel, es ist auch sehr spät schon, ja. Und ich glaube, dein Bild friert manchmal ein wenig ein. Aber wir hören dich.
Okay. Das ist das Wichtigste.
Was ja die Hauptsache ist. So. Ich hatte Lecce auf 19 getippt. Ach, er hat das Licht angemacht. Er hat das Licht gemacht, angemacht. Da ist er wieder in vollem Glanze. Und Marius hatte Lecce auch als Absteiger getippt auf die 18. Christian hatte Lecce tatsächlich auf 17 getippt. Das ist schon sozusagen der nächste Punkt. Ich kann mal da den anderen Platz noch sagen. Also Christian hatte Hellas auf 18 noch als dritten Absteiger. Und Marius hatte auch Hellas noch als Absteiger. Ich hatte mich ja kurz dagegen entschieden und Hellas auf die 17 getippt. Da ist beim Marius Cagliari, bei Christian wie gesagt Lecce, 16 hat man schon gesagt, da ist Monza. Jetzt wird es alles vogelwild, wenn ich so weitermache. Deswegen lassen wir das bleiben. Was ist mit Giampaolo? Warum darf der nicht weitermachen, der Hexer?
Also, weiß nicht, man hätte sich vorstellen können, dass man nach der erfolgreichen Klassenheit gibt man ihm dann noch 4 Spiele, so die alte Schule, und dann wird er halt dann entlassen. Aber ja, clean slate, wie der Amerikaner sagt. Und vielleicht passt die Francesco dann auch ein bisschen besser zu dem, was sie eigentlich erreichen wollen. So was so Ausbildung junger Spieler anbelangt, was vielleicht auch ein bisschen offensive Spielidee anbelangt, weil also Giampaolo die ja auch jetzt nicht so wirklich hat.
Ja, das stimmt. Ich meine, das war auch wieder, also das ist halt italienische Peter Neururer. Habe ich schon über viele gesagt. Inzwischen haben wir übrigens Christian verloren, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber er wird den Link noch haben und uns hier gleich wieder beitreten. Hoffentlich. Vielleicht haben sie hier ein paar Meter Luftlinie von mir das Internet abgestellt. Marius, wir machen. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu schneiden. Gerade weil auch wegen Energie und so. Und bei so langen Folgen machen wir das einfach nicht mehr und nehmen euch live mit. Ich habe mir das letztens schon gedacht, als du Essen während der Folge bekommen hast. Das lasse ich in nächster Zeit einfach alles drin. Da erlebt ihr einfach auch mal mit, was hier so passiert. Und
ich sag ja immer, das also auch bei Doppel-6, da wird das am Ende auch nicht mehr rausgeschnitten.
So. Jetzt ist er wieder da. Da ist er wieder. Die Frage ist tatsächlich, mein lieber Christian, falls du, es kommt auch so ein Dad-Joke, deine Internetrechnung nicht bezahlt haben solltest, sollen wir sozusagen das Video ausmachen, damit die Leitung stabiler ist? Oder was? Woran hapert's?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich hatte ich hier zuletzt keine Internetprobleme mehr, aber ich habe jetzt mal das WLAN bei mir beim Handy ausgemacht. Vielleicht ist das ja der mega Game-Changer.
Ach so. Lädst du da im Hintergrund noch Sachen runter vielleicht?
Nee,
guck mal, er ist schon wieder eingefroren. Nee, guck mal. Also wir machen jetzt bei Christian einfach mal die Kamera aus. Wir machen einfach bei Christian die Kamera aus.
Das vielleicht kannst du machen.
Ich hab
sie auch mal aus.
Das ist ja wie ein Hexer wie Giampaolo.
So, genau. Also Marius hatte da schon sein Take dazu gemacht. Wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass jetzt man das kein großer Verlust ist, wenn Giampaolo erstmal keinen Trainerposten mehr hat. Aber Lecce finde ich insgesamt, auch wie sie sich dann gerettet haben, eine Bereicherung für die Liga gewesen. Und finde ich cool, dass sie drin bleiben. Ja. Also da auch irgendwie, da ist immer Stimmung find bei Heimspielen auch. Da. Und genau.
Via del Mare, schönes Stadion, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Also wenn du dann liefern musstest, hast geliefert, Auswärtssieg in Rom bei Lazio. Und was schon auffällig ist, ich weiß nicht, ist der Name Christovic jetzt schon gefallen? 11 Tore, 5 Vorlagen. Nee. Achtung, bei Lecce 27 Toren insgesamt. Also Lecce Negativwert in der ganzen Liga, 27 Saisontore und Christovic macht 16 Scorerpunkte davon. Das würde ich mal sagen, er hat ein gewisses Gewicht, der gute Neuner da vorne drin.
Bleibt er denn? Ich habe bei dem immer das Gefühl, dass er ganz schön committed ist. Nee, Marius schüttelt schon den Kopf. Ist er schon weg? Och,
noch ist er nicht weg, aber also sie haben ja im Winter 30 Millionen für Dorgu bekommen und ich glaube, es gibt englische Vereine, die sind auch bereit, das für Christovic zu bezahlen.
Na dann, gib ihm.
Ja, die Roma ist, glaube ich, auch dran. Also, ja, schwierig. Und schön, Kamada kommt auf Leihbasis von Milan.
Stimmt.
Deswegen, mal schauen, der junge Mann, der junge Bursche, darf jetzt seine ersten regelmäßigen Serie Saison-Einsätze.
Wir haben es auch gerade, als du gerade weg warst, hab ich es gesagt, Jugendarbeit, Lecce ist ja auch immer so ein Ding und die Francesco dafür vielleicht dann auch ein ganz vernünftiger Trainer.
Ja, und weil du Dorgo ja angesprochen hast, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, die haben halt einen Man United-Spieler da rausgebracht, der auch wirklich bei United mehr oder weniger jetzt die letzten Spiele immer gespielt hat. Also, ich glaube, die Saison kann Corvino schon wieder mal einen Haken dahinter machen. Drin geblieben, ordentlich Plus gemacht, mit Christovic Next in der Hinterhand, den er ordentlich zu Geld machen könnte. Also, ich würde sagen, das ist im grünen Bereich in Lecce.
Falls sich gewisse Frankfurt-Fans aus unserer Bubble fragen, Ante Rebic wird den Verein verlassen.
Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, was uns geritten hat, dass wir ein paar Mal auf 12 getippt haben, also no offense, aber es war dann doch hinten raus enger als gedacht, Marius, oder?
Ich glaube, da sind wir die Rückwärtsbewegung so vom Pack ja nicht. Ja. Sorry, Marius.
Genau, alles gut. Ich glaube, wir sind da, wir haben ja den Tabellentipp nach den ersten 4 Spielen gemacht oder so. Und das sah am Anfang, sah das alles sehr, sehr gut aus.
Ja. Apropos, machen wir das dieses Jahr wieder so? Fände ich ganz gut. So nach dem 3., 4. Spieltag im September. Ich glaube, August kriege ich noch nicht hin. Da kriegen wir nochmal so tagesaktuelle neue Sachen. Aber dadurch, dass diese Rückschau jetzt schon fast anmutet, wie so eine leichte Vorschau ist in einem Mix, finde ich, können wir dann die große Saisonvorschau auch wieder im September machen.
Ja, nach Transferschluss, ne?
So, nach Transferschluss. Ja. Oh, aber apropos, bevor ich das auch wieder vergesse, noch vor Transferschluss, muss ich mal gucken. Christian, hättest du Interesse, in unserer Serie Amore Comunio Liga mitzuspielen?
Oh, Comunio.
Mhm, gibt's auch für Serie A.
Ja, ja, ich habe das sehr lange mit Kumpels zu Hause gespielt, ja. Ja, ich melde mich mal leise an. Also ich schau mal, dass ich es zeitlich hinkriege.
Okay, sehr gut. Ich glaube, noch 1-2 Plätzchen sind frei. Mhm. Ja, auch nochmal der Aufruf, so versteckt inmitten der Folge. Aber es haben sich schon viele per Mail gemeldet. Mhm. Die Liga ist fast voll. Aber wenn du hast doch dann auch einen Erfahrungswert. Was würdest du sagen bei einer 20er-Liga wie der Serie A? Was ist die maximale Anzahl, sodass es Spaß macht? Marius und ich machen eine Mannschaft zusammen. Die teilen uns von.
So viel Erfahrungswerte habe ich auch nicht. Ich glaube, wir waren schon manchmal so 10 oder so. Da finde ich, ist es schon noch witzig.
Ja,
okay. Ja, wir sind aber schon drüber. Ich habe da jetzt nicht mehr Erfahrungswerte. Vielleicht ist es zu 15 oder zu 20 auch witzig. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt schwer. Aber ich finde schon, dass ein paar mehr gar nicht schlecht ist, weil sonst hat halt jeder nur Kracher drin. Und das ist ja eigentlich fast ein bisschen
schade. Sollte halt jeder irgendwie, ich sage immer, sollte jeder zumindest einen Torwart haben, der spielt, ne?
Genau, richtig, stimmt. Deswegen vielleicht mehr als 20 wäre ein bisschen schwierig.
Ja. Okay, oh, dann müsst ihr euch beeilen. Ist der Auswahlprozess.
Aber ich nehme logisch auch niemanden Platz weg. Also wenn es viele Bewerber gibt, dann.
Nein, Christian. Nee. Die wollen sich ja mit dir messen, würde ich mal sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Parma. Habt ihr alles gesagt? Oder wollt ihr noch was sagen?
Also,
Marius soll mal anfangen.
Ja.
ich bin lange Zeit sehr, sehr pessimistisch gewesen. Und ich bin mir auch nicht sicher gewesen, als Christian Kivu als Trainer ausgewählt wurde, statt eines klassischen Feuerwehrmannes, dass das die richtige Idee ist. Man ist da natürlich immer so, also ein bisschen natürlich Zweckoptimismus versprüht man dann nach so einer Entscheidung, weil man muss ja positiv ans nächste Spiel rangehen und so. Aber das, was gefordert war, defensive Kompaktheit, Kampfgeist, mannschaftliche Geschlossenheit, das der Mannschaft beizubringen, die ja einfach kopflos wochenlang vor sich hin meanderte, das hat er mit Bravour gemacht. Und dann so offensiv war dann Stückwerk so, aber das war auch war nicht die erste Maßgabe sozusagen, sondern das war das, was ich eben gesagt habe. Und dann war immer noch genug individuelle Klasse vorhanden, dass man eben ab und zu mal ein Tor gemacht hat und gerade gegen die Mannschaften, die das Spiel gemacht haben, also gegen die Großen, hat er ja Punkte geholt. Ja. Hatte Piqué teilweise vorher auch. Und ja, so wird dann eben da so die Räume nutzen und so da hat das dann halt geklappt und ja, gegen die Empolis und so hat es nicht geklappt.
Aber er ist ja drin geblieben und also ich finde es schon beeindruckend, ja. Von seinen 13 Spielen hat er nur 3 verloren und ich habe extra nochmal den Spielplan angeschaut, da waren ja Juve, Napoli, Inter, alle Großen noch mit dabei, er hat Juve geschlagen, er hat Atalanta geschlagen, er hat gegen Napoli gepunktet, er hat auswärts bei Lazio gepunktet, er hat halt nicht 3-5-2 gespielt, sondern wirklich 5-3-2, wie Marius gesagt hat, ja, und aber hallo, er hat es halt zu Ende gebracht, er hat Leoni jetzt schön auf die große Bühne gehoben, 18 Jahre, den wollen jetzt alle. Also und auch er hat, finde ich, ich glaube, der Name fiel bei mir hier auch schon ein, zweimal. Ich finde, man sollte nicht vergessen, dass Bernabé sehr viele Spiele in dieser Saison verpasst hat für Parma. Und wenn Bernabé jetzt hoffentlich über den Sommer wieder gesund wird und 30 plus Spiele macht, dann bin ich mir sicher, dass Parma, egal unter welcher Konstellation, eine bessere Fußballmannschaft ist als ohne Adrian Bernabé.
Da bin ich mir auch sehr sicher.
Schon voller Vorfreude auf die neue Saison ist, Marius, oder?
Ja, also ich meine, mit dem, ist das der spanische Nagelsmann, der jetzt Trainer wird? Cuesta, 29 Jahre, Co-Trainer von Mikel Arteta, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, der kommt jetzt nach Parma. Das hat man schon mal versucht mit Enzo Maresca, sowas ähnliches in der Serie B, das ist krachend gescheitert. Ist, glaube ich, nach 10 Spielen wieder weg gewesen. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich schätze mal, dass der viel von Fußball versteht, wenn der bei Arteta da in der Mannschaft war. Und bestimmt auch Talente fördern kann und so. Und das ist ja so das, was die da machen wollen. Und ja, Boni wird jetzt in Kürze wahrscheinlich an Inter verkauft.
Vielleicht aber auch nicht für wenig Geld.
Ja. Vielleicht kommt dann Esposito im Gegenzug. Und ja, ich bin mir sicher, dass der Hausmeister Krause da wieder eine interessante Mannschaft hinstellen wird.
Und letzter Satz von mir dazu, großer Flop. Ich habe bei der Saisonvorschau meinen Tipp abgegeben, dass Dennis Mann, der Gudmundsen, der Vorsaison wird. Das ist mal gehörig in die Hose gegangen. Das war die ersten paar Spiele, war da was zu sehen. Und dann kam genau nichts mehr.
Ja. Das auch, also die Parma-Community in den sozialen Netzwerken ist so, bitte Lazio oder Torino oder wer auch immer, bezahlt doch irgendwer hier nochmal 5 Millionen und dann bringen wir ihn im Cinquecento.
Ja. Herrlich. Wen hatten wir jetzt da noch da bei den, die geretteten? Cagliari und Hellas. Ja, wo haben wir die? Pass auf, ich sag's nochmal. Cagliari auf 15 eingelaufen, von Christian auf 15 getippt. Das ist unverschämt.
Boah.
Ja, Christian richtig abgeliefert, ey. Marius hat sie auf die 17 getippt. Ich habe sie auf die 14 getippt sogar.
Da waren wir ja alle nicht so ganz verkehrt.
Sie waren gut. Und Hellas, wie gesagt, hatte Christian als Absteiger. Hatte Marius als Absteiger und ich habe sie auf 17. Dabei wollte ich sie auch als Absteiger haben. Das war dieses Ding und dann habe ich sie doch irgendwie noch mit Empoli getauscht oder so. Cagliari, überraschend gut oder, ja, wobei, nee, nicht überraschend gut. Also hat sozusagen bewahrheitet und gehalten, was wir von ihnen erwartet haben, sagt man das so? Oh Gott. Hellas ist tatsächlich eine positive Überraschung. Vor allem, wie souverän es dann im Endeffekt doch nach. Okay, war auch am letzten Spieltag, aber die waren von denen da unten drin, hatten die irgendwie hinten raus auch so in meiner Erinnerung den konstantesten Eindruck hinterlassen. Zustimmendes Nicken bei Marius.
Bei mir auch, ihr seht es nicht, aber bei mir auch.
Ja.
Dafür ich fange mal kurz mit Kaya rennen. Ja, besser, ja. Ich finde bei Cagliari beeindruckend, so kannst du dich nämlich auch retten. Du bist einfach der König der direkten Duelle da hinten drin. Die haben insgesamt 9 Saisonsiege geholt und allein 6 davon, also 2/3, im Kalender 2025 gegen Venezia, Hellas, Parma und Co. Also die haben einfach die direkten Duelle.
Wie viele davon waren zu Hause?
Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel, aber würde ich sagen, auch wenn viele da zu Hause sind, musst du trotzdem erst gewinnen. Wenn du dann 6 dieser direkten Duelle gewinnst, dann finde ich, so bleibst du drin. Und sie haben uns Piccoli gebracht, das erste Mal 10 Tore, zweistellig getroffen. Sie haben Zortea, großartig. Zortea hat es bei mir ganz knapp nicht in die Top 11 der Saison geschafft, da als rechter Schienenspieler. 6 Tore, 2 Vorlagen. Und Caprile im Tor, sage ich euch, in 2-3 Jahren ist Caprile einer der nächsten großen italienischen Torhüter.
Ja, ich bin mir tatsächlich, das habe ich die Meldung, habe ich mitbekommen vor 2 Tagen, dass Cagliari die Kaufoption gezogen hat. Ich habe Meret immer verteidigt. Dennoch weiß ich nicht, ob das so clever war von Napoli.
Ich finde auch, dass also den Move Caprile zu verpflichten aus Bari, aus Napoli-Sicht, fand ich super. Dann haben sie ihn ja, glaube ich, nach Empoli verliehen ein Jahr. Spielpraxis und so. Und ich dachte tatsächlich auch, dass der, also weil ja Meretz Vertrag läuft, glaube ich, auch immer noch aus. Also diese verhandeln ja wegen Verlängerung und so. Und natürlich hat er auch jetzt eine gute Saison gespielt, die beste seit langem. Aber ich habe Caprile eigentlich auch als ernsthaften Kandidaten auf die Nummer 1 da gesehen.
Weiß natürlich nicht, inwiefern, vielleicht Christian, weißt du was dazu, hat man natürlich vielleicht auch bei Cagliari gesagt, also wenn wir den ausleihen, dann wollen wir schon auch, steckt weiß ja nicht an, bei den Verhandlungen mit am Tisch. Und dann ist, glaube ich, eine Kaufoption über 8 Millionen gewesen. Das ist vielleicht auch was du ihnen zugestehst für so einen Torwart. Andererseits trotzdem, wir sind nachher immer schlauer, aber das ist ein Torwart, den hätte ich, glaube ich, nicht für 8 ziehen lassen.
Nee,
und du hast es schon in dem einen Spiel übrigens gesehen, oder diesen ein, zwei Spielen, wo er Meret bei Napoli vertreten hat. Da hat er auch richtig krass gehalten.
Also das ist ein richtig guter, ja, definitiv. Also von dem her, mal schauen, ist ja auch noch nicht sicher, dass der bei Cagliari bleibt. Den hat jetzt als Cagliari erstmal gezogen, die Option. Vielleicht machen sie dann auch noch zu mehr Geld, falls jemand anderes auch noch kommt. Also das Niveau würde ich dem jetzt definitiv schon zutrauen, dass der auch bei, sag ich mal, Serie A-Clubs mit höheren Ansprüchen jetzt schon schön in die Verantwortung rein.
Geiler Fußballmanager-Move wäre irgendwie, wenn jetzt dann ADL doch sagt, ich will den wiederhaben, wir verlängern nicht mehr mit Meret und Napoli kauft ihn für 20 zurück und Cagliari hat 12 plus gemacht. Ja. Aber genau, das wollte ich auch noch sagen. Ich finde, Cagliari war schon immer eine Mannschaft, wo du so floskelmäßig sagen kannst im Abstiegskampf, auch unter Ranieri, das ist so eine Mannschaft, die will es immer mehr. Wenn du sagst, wer will es mehr? Cagliari. Die sind so richtige, das ist, gegen die zu spielen ist eklig. Und zwar zu jeder Zeit, in jeder Spielsituation. Und ich glaube, das ist halt was, manchmal ist es Fußball so einfach, ne? Das ist schon was dich dann, wie du Christian sagst, dann in den direkten Duellen einfach, auch eine Qualität ist einfach.
Ja, frag mal Milan, die haben in Bernabeu gewonnen und 4 Tage später auf Cagliari und dann gab es ein 3-3, weil Cagliari halt einfach nicht nachgelassen hat, glaube ich, 2-mal in Rückstand war, immer zurückgekommen ist. Also ja, bin ich voll bei dir, Mario. Die strahlen das wirklich aus, dass die vielleicht die paar Prozentchen mehr auch über eine ganze lange Saison irgendwie abrufen können. Also ja, und schön finde ich Cagliari als Standort auch und so gut, dass die weiter schön mit dabei sind.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass bei Milan da irgendwie ein bisschen jemand nur mit 90% gespielt hat.
Nee,
oder?
Also nein. Das ist jetzt ein grobes Missverständnis deinerseits, ja.
Okay. Kommen wir auch noch zu.
Bei Cagliari haben wir wieder einen Trainerwechsel. Bevor wir zur ersten Mannschaft kommen, die den Trainer nicht wechselt, das ist nämlich Hellas.
Bei Cagliari von da unten haben bis jetzt einen neuen Trainer, ne?
Und alle oben auch, also
das begleitet
uns jetzt noch ein bisschen. Cagliari macht nicht mit Davide Nicola weiter, obwohl er, glaube ich, zum ersten Mal jetzt in einer ganzen Saison die Klasse gehalten hat. Also zum ersten, ja. Und das macht jetzt der U19 oder U20-Coach, Pisa Kane. Lange, ich glaube, der war vielleicht sogar Kapitän.
Ja, der ist Legende, der Cagliari-Legende.
Genau, ja. Genau. Und der hat mit der Primavera die Coppa Italia gewonnen.
Ah. Was hältst du von dem, Christian?
Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte, also als Trainer weiß ich nicht viel von ihm, aber als Innenverteidiger war der auch einer der Kategorie, wie wir gerade über Cagliari gesprochen haben. Und wirklich sehr lange da, also sehr verbunden mit dem Verein. Ja, schöne Lösung. Erinnert mich so ein bisschen, erinnert euch noch an Conti, den Sohn von Bruno Conti, der ja auch ganz lang Cagliari gespielt hat.
Stimmt.
Auf der 6 und so. Also ich finde, Cagliari schafft es auch immer wieder, so Namen oder wichtige Spieler irgendwie dann mit einzubauen. Und also ich wünsche ihm nur das Beste, weil ich finde, auch schöner Move, da den Primavera-Trainer hochzuziehen, findet man jetzt in Italien nicht so häufig. Also ja, mich würde es freuen, wenn das halbwegs funktioniert, weil Cagliari, finde ich, wirklich ein spezieller Standort ist, ja.
Vielleicht dann auch wieder, wie bei Lecce vorhin, mehr Jugendarbeit im Vordergrund und so. Oh, wobei, dieses Thema mit der Nationalmannschaft will ich jetzt nicht aufmachen. Ja, wieder.
Ja, Francesco ist doch interessiert und an unserer Meinung.
Ist er so?
Ja, ja.
Liebe Grüße. Ich habe tatsächlich im Urlaub auf Rai Uno eine Halbzeit Italien gegen... Es war das, dass das in im Stadion von Sassuolo gespielt wurde. Montenegro? Nein, nee, war noch was.
Ah, das zweite, war das dann Moldawien? Ja. Oder?
Moldawien. Boah, war das schwer.
War das schon Gattuso?
Nee, das war noch das letzte Spalletti,
ja. Ja, das war schwere Kost. Naja. Naja, das ist auch nochmal ein Thema für die Zukunft. Hellas wechselt nicht den Trainer, vollkommen zu Recht, ehrlicherweise. Hat uns alle überrascht, ich habe es gerade schon gesagt. Und ich glaube, wenn man das so erfolgreich gestaltet mit den Voraussetzungen, die man da an diesem Standort hat mit Paolo Zanetti, dann ist man, glaube ich, gut daran, Konstanz walten zu lassen. Und auch nächste Saison ist das erste und einzige Ziel natürlich der Klassenverbleib. Und dafür ist jeder Punkt wichtig.
Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ja, ja, sehr gerne.
Das stimmt. Ja, mich haben sie auch total positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Zanetti auch Chapeau. Und ja, sie haben uns Coppola und Gagliardi beschert in dieser Saison. Wer jetzt ein bisschen U21 gesehen hat, EM, hat auch gesehen, dass die zwei da auch durchaus rausragen im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, und Coppola landet dann auch einfach mal schön bei Brighton, bei Hürzeler. Also, ja, Hut ab vor Hellas, hätte ich ihnen echt nicht zugetraut, dass die da so einlaufen und deswegen, ja, großen Respekt.
Gilardi hat unser Polyester-Prinz Markus als einen der Players to Watch für die nächste Saison angekündigt.
Ja.
Der Coppola-Nachfolger ist bereits im Kader.
Okay. Wie ist es denn jetzt gerade aktuell um die finanziellen Verhältnisse bei Hellas bestimmt?
Na, die haben, ich weiß nicht, da haben wir sogar eine Nachricht zu gehabt, aber ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber da sitzen jetzt im Aufsichtsrat oder im wirtschaftlichen Beirat oder was auch immer, sitzen da seit ein paar Wochen oder Monaten unter anderem Thomas Hitzelsberger. Und,
stimmt, ich habe auch mal bei Insta gesehen, dass er da immer vorbeischneit.
Ja, wie hieß die ehemalige DFL-Präsidentin noch?
Ja, weiß, wen du meinst.
Also, die auch.
Ja, okay. Die Springer-Tuse da.
Ja, genau, US-Hopfen. Hopfen. Mit Hopfen kenne ich mich doch eigentlich aus. Den hat im Fußballkontext noch nie jemand gebracht, den Spruch. Ne?
Ching!
Marius, US-Investor. Festivals, du darfst.
US-Investor, ja. Presidio Investors haben 100% der Anteile von Maurizio Setti übernommen. Ich werde mich im August, falls das noch steht, falls du das hörst, lieber Steffen, wenn du in Hamburg bist, können wir uns da gerne drüber unterhalten.
Okay, sehr gut. Dann würde ich meinen wollen, kommen wir, ich habe schon währenddessen so angefangen, diese Kapitelmarken in so Kategorien zu machen. Ich habe jetzt bislang die Absteiger, die Geretteten, jetzt kommt das Mittelfeld. Und das sind für mich Genua, Udinese, Torino und Como.
Suche den, der hier nicht reinpasst. Finde den, der hier nicht reinpasst bei den vier.
Ja gut, Como hat ein paar Punkte mehr, aber sie sind für mich trotzdem noch Mittelfeld.
Ja, ja, nee, ich bin ja bei dir. Ich sag nur, die Rahmenbedingungen in Como.
Da, ja.
Würde sich Udinese, Torino und Genoa, glaube ich, durchaus auch nicht dagegen wehren.
Ja, aber. Okay, sollen wir gucken, ich sag mal, wir haben Genoa allesamt auf die 11 getippt, eingelaufen sind sie auf der 13. Also wir haben ihnen ein bisschen mehr zugetraut. Wir waren auch anfänglich sehr enttäuscht, dass so schnell die Reißleine bei Gilardino gezogen wurde, um dann umzuschwenken und zu sagen, dass mit Patrick Vieira hat, bei zu dem Zeitpunkt, wo sie Gilardino entlassen haben, war es doch, da muss doch irgendwas anderes dahinter gesteckt haben, weil so schlimm war es ja gar nicht am Saisonanfang, angesichts dessen, dass Gudmund und Son etc. pp. Weggegangen sind. Deswegen weiß ich gar nicht, ist das jetzt sehr gut, was Patrick Vieira gemacht hat, oder sagen wir, das hätte Gilardino schon auch noch hinbekommen?
Also ich fand es auch ziemlich... Nee, sorry, Marius, sag du, sorry.
Okay. Ich hatte den Eindruck, dass vielleicht tatsächlich dann so ein, dass er mit seinem Latein vielleicht so ein bisschen am Ende war. Also es gab dann ja auch die Coppa-Niederlage gegen Sampdoria und so, was alles sehr, 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 sehr schmerzhaft irgendwie war. Und ja. ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht weiß, wie er sie aus diesem, also das war schon ein kleineres Loch da, ne? Klar, wir haben das ja auch immer gesagt, die Besten sind alle gegangen und so, und was soll er machen? Sie ist ja auch niemand nachgekommen, der die so richtig hat ersetzen können.
Mhm.
Ja, aber also er hat nicht die Antwort gefunden, den Spieß umzudrehen oder was auch immer man sagen möchte.
Ich war auch damals überrascht, konnte es auch nicht wirklich nachvollziehen, muss aber auch fairerweise sagen, dachte dann auch so, als Vera der Name, dachte mir, boah, weiß ich nicht, aber boah, wenn man sich anschaut, wie souveräner die da ins sehr ruhige Gefilde geführt hat, sehr schnell auch, ja, auch da, Hut ab. Also, hast du mal rausgeschrieben, von den ersten 8 Spielen unter ihnen haben sie nur 1 verloren und das war gegen Napoli 1-2, knapp zu Hause. Also, da hat er schon mal ordentlich einen Ton gesetzt und ja, Frendrup hat wieder coole Sachen gemacht, ist logisch einer, der auch für Höheres berufen wäre. Ich bin großer Johann Vasquez-Fan, muss ich sagen. Also, ich finde den auch richtig stark. Den könntest du meiner Meinung nach auch ohne Probleme bei 5, 6, 7 Plätzen höher positionierten Teams reinmixen. Leali, glaube ich, hat man ja auch mal zur Halbserie, gell? Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so stark im Tor ihnen so viel Sicherheit gibt. Nee, also muss ich auch ein bisschen Vieira Abbitte tun. Also habe ich nicht kommen sehen, dass der das so, sage ich mal, geschmeidig da durchbringt. Und die waren wirklich unangenehm zu spielen und schwer zu schlagen die meiste Zeit.
Würde mich immer interessieren, falls das jemand weiß oder so im Kopf hat, wie viele Person of Color Trainer gab es in der Serie A? Wer fällt euch noch ein als nächstes? Irgendwie einer?
Seedorf.
Ja, und dann hört es auf schon, oder?
Liverani?
Ja, stimmt.
Ja, mir fällt auf die Schnelle auch. Okay.
Nee.
Aber nichts aber. Wünsche auf jeden Fall wäre auch in der neuen Saison ein glückliches Händchen, weil Genoa bin ja auch von Christian bekehrt worden, ein großer Frendrup-Fan. Ich hoffe, der bleibt. Und
er bekommt mit Grönbeck einen Landsmann, der sehr, sehr talentiert ist.
Ah, okay.
Aber ich glaube, bei Frendrup sind schon wieder einige dran, also bin ich gespannt, ob sie den Angriff nochmal abwehren können. Also auch aus Spanien und so habe ich mitbekommen. Also Den würde ich auch. Also wenn ich jemanden brauche, der mir Meter und Meter zuläuft und Raum abdeckt, der von hier bis weiß Gott wohin geht, dann kannst du den, glaube ich, bedenkenlos dir angeln, würde ich mal sagen.
Ja. Und da kommt der zweite Player to watch von Markus ins Spiel, der vielleicht da schon da ist, um das Loch zu schließen, falls Frendrup verkauft wird. Das ist Patrizio Masini. Mhm. Vertrag bis 2028 verlängert. Er hat so ab Dezember oder Mitte Januar hat er fast jedes Spiel von Anfang an gemacht, auf der 8 oder auf der 6. Ja, kann man mal im Auge behalten für den nächsten Entwicklungssprung.
Da hat er am Schluss auch angefangen. Ja, sag du zu dem Spieler, ich habe was anderes noch.
Ja, ich hatte nur, der hat, glaube ich, als er sein erstes Tor geschossen hat, vielleicht sogar bei Lazio auswärts, ich weiß gar nicht wen, aber so viel Freude habe ich lang nicht mehr bei einem Spieler beim Torjubel gesehen. Also da ist wirklich all das rausgekommen. Halt, ja, wo du halt merkst, also dem hast du angesehen, dass der als Kind den Traum hatte, Serie A-Spieler einfach zu werden, und jetzt ist er plötzlich Serie A-Spieler und schießt ein Tor. Also das fand ich wirklich wahnsinnig irgendwie, ja, berührend im positiven Sinn. Das ist wirklich komplett aus dem rausgesprudelt, ja. Sehr schön.
Sehr cool.
Ja, und dann hat er tatsächlich am Schluss auch noch angefangen, hier Vitinha zu treffen, wa? So halbwegs zumindest.
Zwei Saisontore, ja.
Ja, und die hat übrigens der Kollege Venturino ja in einem Spiel gemacht. Vielleicht den müssen wir auch noch unter Players Bologna, to Watch einordnen. Am 19. Juli spielt Genoa ein Freundschaftsspiel auf dem Betze.
Ah, stimmt. Mhm.
Da wird es gut, also die Stimmung.
Stadionerlebnis von Francesco, der wird da ja sicherlich hinfahren.
Ich habe weiter von seinem Wohnort weg. Ne?
Als Lautern-Fan.
Ja, aber es ist ja, der wohnt ja nicht da.
Ja. Ich habe in die Vorbereitung auf, weil ich ja Boca jetzt bei der Club-WM hatte, co-kommentiert, habe ich in Boca und Genoa sind ja Fanfreundschaft, und Genoa ist ja sozusagen das Gründerding, sozusagen von wo aus dann, also ausgewanderte Genuesen, die ja dann Boca gegründet haben, und Genoa hat in Anlehnung an irgendein Jubiläum ein Trikot, Spezialtrikot auf Basis des Boca-Trikots kreiert und ein sensationelles Video dazu gemacht. Also wirklich, ja. Könnt es kurz mal googeln, also wirklich Gänsehaut, wo man für eine Genoa und Boca jetzt auch nicht die unspektakulärteste Fanfreundschaft, was so Fankultur betrifft.
Stimmt wohl.
Udinese Calcio, sehr, sehr stark angefangen und dann ziemlich genau dort gelandet, wo wir sie auch vor der Saison hingetippt hatten. Mit 44 Zählern auf Rang 12, die Spielzeit beendet. Wir hatten sie, Christian, auf der 14 und Marius und meine Wenigkeit einen Rang weiter oben auf der 13 einsortiert. Das ist doch schon nicht weit davon entfernt, was dann auch die Realität war. Auch wenn sie abgebaut haben, finde ich, und ja, am Schluss nochmal 3 Partien verloren, unter anderem auch gegen Monza, wollen wir trotzdem das als eine insgesamt zufriedenstellende Saison von Costa Runjajic bewerten? Fragezeichen, Christian?
Ja, würde ich schon sagen. Ich habe sogar, es war ja am Ende leider noch viel schlimmer, von den letzten 11 haben sie nur noch 1 gewonnen. Also hinten raus haben sie dann ja, schon ziemlich stimmt. den Stecker gezogen. Ja, aber umgekehrt bedeutet es halt auch, dass die Monate zuvor schon halt aus jeglichem potenziellen Blödsinn draußen waren. Und das würde ich mal sagen, auch mit der Vorgeschichte des Vorjahres quasi, wo es ja so lang gedauert hat mit dem Klassenerhalt, würde ich das definitiv ohne jetzt halt sehr positiv anhängen. Problem ist, du kommst halt irgendwie in so einen graue Maus-Kanal irgendwie rein. Achtung, ich konnte es fast nicht glauben. Udinese ist jetzt seit 30 Jahren am Stück in der Serie A. Und das, finde ich, ist schon halt auch eine Leistung seit 30 Jahren. Also Atalanta ist das nicht, Bologna ist das nicht, Juve aus bekannten Gründen. Also 30 Jahre am Stück ist schon eine Anzeige. Klar, jetzt kannst du sagen, dir fehlen halt so ein bisschen die Ausreißer nach oben zuletzt, ist richtig. Aber Mai, sie haben Luca hervorgebracht dieses Jahr, 12 Tore, Soleil und Biol. Hinten extrem stark, Thauvin irgendwie wieder da. Also ja, ich würde es auf jeden Fall eher positiv framen. dass sie so schnell aus dem Schneider waren.
Ja. Würde ich auch voll sagen, weil vor allem in diesem grauen Mausding hatte ich sie ehrlicherweise schon drin so ein bisschen, ne? Also die großen Zeiten sind vorbei, es war oft das Stadion leer, dann finde ich eher viele mögen das ja, ich finde das ist mit einer der herzlosesten Arenen in der Serie A, die es so gibt, auch wenn die Sitzschalen bunt sind. Und ja, also es gab ja auch schon das ein oder andere Jahr, wo wir auch in unserem Tabellentipp damit geliebäugelt hatten, sie dann doch mal in die Serie B wandern zu lassen. Und dafür, finde ich, haben sie da sich beachtlich geschlagen.
Komplett. Christian, weißt du, ob Runjalic bleibt?
Nee, ich weiß jetzt nichts dazu, aber also wie gesagt, klar, es hat immer so eine Frage, hinten raus, da sehen wir dann ja bei Torino, da hat es dann halt, wenn du hinten raus nicht performst, dann kann logisch so das Saisonfazit anders ausfallen. Ich habe jetzt nichts anderes gehört und also wie gesagt, ich würde erstmal den positiven Teil eher sehen, aber keine Ahnung, was die Udinese-Führung da so vorhat.
2 Kalorien für Mario.
Ja, an italienischen Tankstellen gibt es wieder diese, wahrscheinlich gibt es ja auch in Deutschland, aber in Italien, an italienischen Tankstellen sind mir aufgefallen. Tic-Tac, habe ich nicht mehr gegessen, seit ich 14 bin. In Italien gibt es die in so viel zu großen Packungen. So, gibt natürlich auch noch andere Lutschbonbons von anderen Firmen, von denen ich auch nicht bezahlt werde. Deswegen sage ich sie jetzt nicht. So. Torino.
Ja, mein Take hat nicht so hingehauen.
Was du hattest sie auf. Ha! Marius hat sie auf die 6 getippt. Sie sind eingelaufen, was haben wir jetzt gesagt? Auf der 11. Christian hat sie auf der 10. Na, ich habe mich da ein bisschen mit hochziehen. Ich habe sie auf die 9 getan. Ich glaube, 9 wäre mit Duvan Zapata auch realistisch gewesen.
Ja. Mit Duvan Zapata ist alles möglich.
Wobei zu Platz 9 sind das schon fast 20 Punkte.
Ja, das ist schon krass. Ja. Das ist auch sogenannte Zweiklassengesellschaft.
Also kurz zu Zapata. Ich muss wirklich sagen, wenn es im Fußball ein MVP gäbe und MVP eben im wahrsten Sinn des Wortes, eben nicht der beste Spieler, sondern der wertvollste Spieler für seine Mannschaft, dann ist es für mich in der Serie A Duvan Zapata. Und ich finde diese Saison, also Duvan Zapata für Torino. Und ich finde, das hat die Saison gezeigt. Die ersten Wochen mit ihm waren wirklich, haben Spaß gemacht und dann war er früh kaputt und dann haben die im Winter halt auch, hat Herr Cairo nichts getan, um da auch nur annähernd vielleicht was, klar kannst du einen Zapata nicht 1-2-1 ersetzen, aber er hat es ja fast eingestellt, was dafür zu holen und dementsprechend, also ist für mich wirklich ein fitter Zapata mit Torino, das würde, hätte ich mir sehr gerne die ganze Saison angeschaut, aber so war für diese Mannschaft, also die Verletzung hat denen wirklich komplett den Stecker gezogen, auf allen Ebenen, technisch, emotional, moralisch.
Vor allem, ich erinnere mich, es ging doch auch richtig gut los bei Torino.
Ja, die haben feinen Ball gespielt, ja.
Ich finde, man hat es hinten raus auch ohne Zapata noch ab und zu gesehen. Man zum Beispiel, gegen Napoli nicht, da war es eine Katastrophe. Aber es gab schon das ein oder andere Spiel, wo ich dachte, ja, Vanoli kann schon noch was werden, aber ich glaube, es braucht halt doch noch an der einen oder anderen Ecke ein bisschen Qualität. Vanja Milinkovic-Savic muss man natürlich hervorheben, ne?
Den müssen wir hervorheben, ja, absolut. Ja,
absolut.
Und was man halt leider auch nicht verschweigen. Sorry, Marius.
Ich wollte nur sagen, der hat den einen oder anderen Punkt festgehalten.
Ja, allerdings. Also Statistiken von denen herausragend, wirklich, genau. Und was man aber halt leider auch nicht verschweigen darf, weil ich es gerade bei Udinese hatte, graue Maus, Torino ist jetzt halt auch auf dem Weg zu so einer grauen Maus. Und wenn man sich das angespannte Verhältnis ist ja noch so unfassbar untertrieben zwischen Kurve und Fans mit Cairo. Also es ist schon irgendwie traurig. Ich meine, es ist schön, dass Torino jetzt Gott sei Dank weiterhin erstmal noch gut genug ist, jetzt irgendwie nicht ganz hinten rein zu rutschen oder halt in gröbere Probleme zu kommen. Aber dass so ein Traditionsclub wirklich so mit sich ringt im Umfeld, dass Cairo immer, also das einfach, ja, die Stimmung, die ist schlecht, jeder weiß, irgendwie nach oben geht nichts, weil die anderen einfach zu weit weg sind und also es ist schon schade, weil ich meine, der Club mit den Emotionen, mit der Geschichte, wenn der etwas peppt, kriegen würde, würde ich sagen, würde er auch nochmal ganz anders scheinen oder blühen. Aber das ist jetzt mittlerweile seit ein paar Spielzeiten, muss man echt sagen, überhaupt nicht da.
Tja, also einmal für unsere HörerInnen skizzieren, was du genau meinst zwischen Fans und Kairo? Also unabhängig davon, dass...
Also die Kurve ist ja komplett anti-Kairo eingestellt.
Ist der Präsident,
genau. Ja. Präsident, sorry, genau, ist ja ein riesen Medienunternehmen, die Gazzetta dello Sport zum Beispiel, gehört ja zu seinem Imperium. Und ist auch ein streitbarer Mann, der eben immer wieder auch, letzte Saison verkauft er dann Bellanova am letzten Spiel, kurz vor Saisonstart. Und davor war es halt Bremer und jetzt war es Buongiorno. Also die Besten werden dann halt immer zu Geld gemacht. Diesen Sommer erwischt womöglich Ricci. Und die Fans sagen halt einfach, hey, wir sind halt Torino, wir sind nicht ein 0815-Verein und wir wünschen uns halt, dass uns irgendwie eine Perspektive aufgezeigt wird. Also da träumt jetzt ja keiner davon, da verlangt ja keiner davon, dass die nächstes Jahr um die Champions League Quali mitspielen, aber halt irgendwie so ein bisschen was, was irgendwie Zukunftsfreude oder so verströmt, aber irgendwie passiert es halt nicht. Jetzt ist Vanoli, wirft er jetzt halt auch raus, weil ihm das nicht gefällt. Aber da muss ich jetzt sagen, mit Baroni finde ich das schon erstmal ein Coup. Also da holst du dir jetzt einen Trainer, den kann man dann später auch nochmal. Also das finde ich jetzt schon, also als Torino Baroni zu kriegen, sage ich Hut ab. Und jetzt hoffen wir mal, dass ihm dann halt auch vielleicht ein bisschen Umfeld dahingelegt wird, dass man Torino vielleicht wirklich wieder, sage ich mal, ein bisschen aus dieser Anästhesie vielleicht so ein bisschen hervorholen könnte. Wäre schön.
Ich glaube, der Club meine Frage dahingehend wäre schon fast gewesen, was Baroni bei Lazio falsch gemacht hat, dass er jetzt, dass er so einen Karriererückschritt sozusagen macht.
Da kann ich dir schwer eine Antwort geben, Marius.
Ja.
Also ich kann dir sagen, dass er das letzte Heimspiel gegen Lecce verloren hat, aber ich weiß halt nicht, ob man ihm das allein zuschreiben kann oder soll.
Ist ja, wenn man die Chance hat, Sarri zurückzubekommen, ist auch okay, so.
Klar,
kann ich schon verstehen, aber also, dass dann Baroni auch nicht in Florenz oder nicht wo auch immer dann stattdessen unterkommt.
Kommen wir zu dem Team oder dem Konstrukt, wo Christian gerade richtigerweise gesagt hat, es passt nicht so richtig in die Kategorie Mittelfeld, aber tabellarisch gesehen diese Saison zumindest noch. Mal sehen, wann der große Angriff kommt. Wahrscheinlich schon in der nächsten Saison.
Ja.
Ich sag nur Morata und ciao.
Ja.
Da wird ein Como. Angriff kommen.
Ja, Zehnter geworden. Christian hat sie auf 13 getippt, Marius auf 14 und ich sogar nur auf 15. Eieiei.
Ja gut, ich sag mal so, ich glaube uns allen dreien war nicht bewusst, dass Como im vergangenen Transferjahr, also Sommer und Winter, 107 Millionen zur Verfügung hatte, die sie ausgeben konnten. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und ja, so wird der Spaß jetzt halt weitergehen. Ja, genau.
Ja, dass die so reich sind, das wusste man ja schon, aber das ist auch wirklich, dass die Strategie auch wirklich so aufgeht, dass die Leute da alle hingehen, auch für die, also für die Summen und so, da hätte ich im ersten Jahr in dem Maße, habe ich nicht damit gerechnet. Nee. Jetzt haben sie es auch geschafft, bei Fabregas standhaft zu bleiben, so, ich meine, den wollten ja auch alle haben.
Ja. Die haben allein im Wintertransferfenster nochmal 57 Millionen ausgegeben. Da waren sie Top 5 in Europa. Ja. Also nur um zu verdeutlichen, was da, also dass die halt auch umsetzen. Wie Marius sagt, wir wussten alle, dass die sehr viel Geld im Hintergrund haben, aber dass die das halt auch so schön auf den Tisch legen, war mir auch nicht klar. Und deswegen, also wenn wirklich Morata und Ciao und das nur annähernd so weitergeht, dann, also deswegen, Cesc Fabregas ist im Candy Shop halt unterwegs, gell? Genau. Als Miteigentümer, er segnet die Transfers ab, er sagt, wen er gerne will, er kriegt das Geld und dann ist er halt Cesc Fabregas, das bedeutet, er ruft bei jedem 19-jährigen Spanier an und er sagt, ja, ich komme sehr gerne. Also das ist logischerweise echt ein Habitat oder ein Umfeld, kann das Arbeiten, glaube ich, ganz angenehm machen, würde ich mal sagen.
Mit Martin Baturina, einen vielleicht der interessantesten, jetzt schon Transfers gemacht von Dinamo Zagreb, 18 Millionen, aber auch wieder 18 Millionen, ne?
Ja. Und ich meine, der hätte wirklich, also Fabregas hätte wirklich, der hätte nur ins Auto einsteigen müssen und nach Mailand fahren müssen. Die hätten ihm bei Inter den Teppich alles ausgerollt. Und das sieht man halt eben schon, dass da sowohl auf Verein als auch Fabregas, ja, wie gesagt, aufgrund, glaube ich, dieser Umstände, Fabregas ist wahrscheinlich auch intelligent genug zu wissen, dass er auch noch in 2-3 Jahren wahrscheinlich sehr, sehr gute Angebote kriegen wird. Und dann sagt er sich erstmal, dann spielen wir hier erstmal Fußballmanager schön weiter in einem sehr angenehmen wirtschaftlichen Umfeld.
Korrekt.
Ja, ich glaube, Wohnen, das Haus ist da vielleicht auch besser.
Geht auch als nicht
schlecht. Am Bayerwerk zum Beispiel. Ja. Ohne da jemanden nahe treten zu wollen. Okay, also nächstes Jahr den Angriff auf die Top 5 bei Como? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Oder zumindest
Ausrufezeichen.
Top. Ja. So hoch?
Bin ich mal gespannt, ob es 5 schon also, wird, aber europäische Plätze, klar.
Ja, also ob sie es schaffen, das vermag ich jetzt auch noch nicht zu beurteilen. Da will ich jetzt auch, bevor die Transferphase überhaupt begonnen hat, so richtig, will ich da nicht sagen. Aber die wollen das.
Definitiv, ja.
Trotzdem, man muss ja sagen, ne, auf Rang 9, da sind sie auch noch mit dabei. Bologna, unser nächstes Team, sind es dann doch auch noch 13 Zähler Rückstand gewesen. Ja, und da sieht man, dass diese breite Spitze der Serie A schon extrem breit ist und groß.
Also wenn du musst dich da wirklich nach vorne pflügen, ja, definitiv. Ja. Aber Como spielt halt echt mit anderen Karten, sage ich mal, als alle anderen da in der Gegend. Und vielleicht ein Satz noch, weil wir jetzt viel so ein bisschen negativ konnotiert haben, was man Fabregas, finde ich, schon fußballerisch sehr zugute halten kann, ist, für mich ist so das Symbol Lucas da Cunha. Also das war mal ein Zehner, ein Kreativer. Und ja, Fabregas sagt halt einfach, ich will gute Fußballer. Und der hat da Cunha auf die Doppelsechs gestellt und hat da wirklich eine großartige Saison gespielt und zeigt halt eben auch diesen Fabregas-Spanien-Stil, halt eben spielstarke Leute. Also das, finde ich, darf man schon auch sagen. Also klar haben die sehr viel Geld und haben sehr viele Möglichkeiten, aber Fabregas hat schon auch die ein oder andere interessante Idee da mit rein.
Gemäßt. Ja, unbestritten. Unbestritten, klar. Die 9 ist für mich trotzdem so eine eigene Kategorie jetzt, und zwar der Pokalsieger, weil er ja da auch international spielt. Christian und Marius haben sie beide exakt dahin gesetzt. Die Rossoblu, ich war noch ein bisschen positiver gestimmt und habe sie auf die 8 getan. Ja, Bologna. Lustigerweise eine überragende Saison natürlich, ne? Auch aufgrund des Pokalsiegs. Dann vom Tabellenplatz her doch dann wieder so weit weg von der letzten Saison, obwohl sie irgendwie leistungstechnisch trotzdem fast besser waren teilweise als die Saison davor. Irgendwie so. Zumindest ist das, was bei mir hängen bleibt. Also irgendwie ist die Saison von Italiano da die erste für mich erfolgreicher als die von Motta letzte Saison, gefühlt. Auch wegen des Titels einfach.
Ja, also von mir kommt da zum ersten Mal jetzt sehr viel Liebe. Also klar, wie man sagt, Bologna 9 liest sich jetzt erstmal nicht sehr spektakulär, aber hey, die waren bis kurz vor Schluss noch im Rennen, auch um die vorderen Europapokalplätze, haben dann halt aufgrund, da sie das Ziel über die Coppa Italia erreicht haben, dann halt auch in den letzten ein, zwei Spieltagen gab es halt einen kleinen emotionalen Abfall. Ich glaube, das kann man schon nachvollziehen. Sie hatten ja ihren Europa-League-Platz. Allein dieses Bologna-Fest, das die da in Rom abgebrannt haben, der erste Titel seit so vielen Jahren. Und was Italiano in dem Jahr mit der Mannschaft gemacht hat, Italiano ist bei mir kurz davor, wenn es nicht noch was anderes gegeben hätte, Trainer des Jahres zu sein. Also ich finde wirklich, wie die auch gespielt haben, also wirklich auch in der Champions League da schleppend gestartet, aber dann hinten raus, also wenn die Champions League Gruppenphase noch 2 Spieltage weitergegangen wäre, dann wären die auch unter die Top 24 gekommen und dann hätten die zumindest in den Playoffs einem Probleme bereitet. Ndoye, herausragend, wie er den auf ein neues Niveau gehoben hat. Was, 8 Tore, 4 Vorlagen. Orsolini, 15 Tore wieder. Boykema, großartig. Miranda, 6 Vorlagen als Linksverteidiger. Also wirklich, wie die als Kollektiv gespielt haben. Ich weiß nicht, habt ihr noch in Erinnerung dieses 5-0 gegen Lazio, wie sie Lazio auseinandergenommen haben. Also Milan geschlagen, Inter geschlagen. Also ich muss sagen, ja, ganz viel Bologna und ganz viel Italiano-Liebe. Und nochmal, das alles ohne Zirkse, ohne Calafiori, ohne Thiago Motta, ohne Salemakers, den haben auch ein paar vergessen, der letztes Jahr auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwei Drittel der Saison ohne Ferguson, ohne Kapitän, weil der war ja monatelang erstmal noch mit seinem Knie beschäftigt, und dann hat er zwar gespielt, aber der war ja meilenweit von dem Ferguson entfernt, den wir sozusagen im letzten Jahr unter Motta gesehen haben. Also Und letzter Satz noch, sorry, nur ein Sieger aus den ersten 8 Spielen. Also die sind unfassbar schleppend gestartet, sind Gott sei Dank ruhig geblieben, und ab Ende Oktober ging es mal richtig los, aber mit Italiano und Koch.
Das ist halt auch das, da mit dem ruhig bleiben sieht man auch nicht irgendwie oder hat man nicht aller Tage.
Ja. Also und Castro relativ viele Verletzungsprobleme, hat am Ende auch doch noch 8 Tore, 4 Vorlagen, aber wenn Castro wieder eine ganze Saison fit ist, dann ist das auch nochmal was anderes. Also für mich Bologna wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe.
Ja, schließe ich mich komplett an. Ich finde es tatsächlich schön, weil wir ja auch manchmal so ein bisschen spöttisch über die Coppa Italia geredet haben, also dass man sieht, was das bedeuten kann. Ja. So, finde ich schön. Und wird auch ein sehr, sehr spannender Sommer. So, da gibt's auch den einen oder anderen, Christian hat die Namen gerade schon genannt, also gerade allen voran Doi und Boykema. Da hat Antonio Conte schon mal den roten Teppich ausgerollt. Könnte wieder nächster Umbruch und so, aber ich glaube, dass Bologna sich mittlerweile auch einen finanziellen Status erarbeitet hat, dass die schon auch so Atalanta-mäßig das Niveau halten können.
Ja, da muss man wirklich, also muss man Saputo auch kurz nennen. Super Beispiel dafür, dass zwar nordamerikanischer Eigentümer, aber der es halt genau richtig macht wie bei Atalanta, der ist der Chef, aber der lässt den Leuten vor Ort, wo er weiß, die haben das Know-how, lässt die Arbeit machen, und in Bologna ist das Sartori, und Sartori ist halt das Mega-Brain der letzten oder ist eines. Ist
ja der Atalanta-Macher, ne?
Genau, erst hat er Chievo in die Champions League geführt, Anfang der 2000er, dann ist er zu Atalanta, hat mit Gasperini den ganzen Atalanta-Weg gestartet, und jetzt macht er mit Bologna da weiter. Das ist halt einer, der nicht in der Öffentlichkeit steht, aber das ist halt, ich würde mal sagen, neben Marotta der italienische Manager schlechthin der letzten 10, 15 Jahre. Und weil es Marius ja gerade angesprochen hat, ja, Napoli baggert und die wollen unbedingt, aber man sieht schon, Bologna ist da keinesfalls gewillt, sich irgendwie rumschubsen zu lassen. Also wenn sie Ndoye und Boykema oder einen von beiden abgeben, dann zu gesalzenen Preisen. Also die sind stabil, die sind solide, und ich fand es ja auch großartig, dass die so schnell mit Italiano verlängert hatten, als Italiano auch viele Optionen hatte. Ich sage nur Milan und so weiter. Also da steckt schon Power dahinter, und die wollen den Weg erstmal weitergehen.
So, ich bin gerade kurz abgetaucht. Wann war das? Das war 2006 war Chievo Champions League Quali, ne?
Ah, war das okay, 2006, ja. Irgendwie Anfang 2000, ja.
Sergio Pellissier.
Exakt, über den gleichen Spieler habe ich gerade nachgedacht, Mann.
Und Sorrentino, glaube ich, im Tor, oder?
Bestimmt. Sorrentino, ey. Sorrentino hätte auch gut James Bond spielen können.
Ich meine, ja, absolut.
So, zurück zum tagesaktuellen Geschäft. Ich bin kurz weggedriftet hier. Ich wollte noch irgendwas zu Bologna sagen. Zu Saputo. Genau, erstens, dass er die Leute machen lässt, und dann das, wenn er da ist, dass man ihm so ernsthaft authentisch abnimmt, dass ihm das bedeutet, was ja auch, glaube ich, tatsächlich immer nicht ganz verkehrt ist, so in der Außendarstellung vorbei italienischen Fußballfans. Die nächste Kategorie, die ich habe ich aufgeschrieben.
Heißt Milan.
Na, tatsächlich habe ich jetzt, ich habe zweiteilig, die Enttäuschten. Es ist tatsächlich bei den einen ein bisschen untertrieben, bei den anderen ein bisschen übertrieben. Andererseits finde ich halt, klar, Milan, müssen wir jetzt, glaube ich, kein Wort drüber verlieren, warum die Kategorie. Bei Lazio klang es gerade mal einmal durch, wenn du so eine Saison spielst und am letzten Spieltag gegen Lecce das internationale Geschäft wegwirfst, finde ich, kannst du halt nicht über eine gute Saison sprechen bei Lazio. Da bin ich knallhart. Vor allem, weil ich das Spiel über 90 Minuten gesehen habe. Und
sie haben es ja auch in der Europa League weggeworfen.
Ja. Ja, du kannst jetzt wieder schön reden, Christian. Aber das,
nee, ich rede nichts schön. Ich sage nur, ich verstehe das, ich kann es auch nachvollziehen, aber zwischen Milan und Lazio sind für mich in dieser Saison Welten.
Ja,
also wirklich an Enttäuschungsniveau Welten. Also so tief kann ein Ozean gar nicht sein. Also freue mich, dass wir jetzt über Milan reden können. Weil,
okay, lass uns vorher kurz einmal festhalten, dass Christian Milan auf die 4 getippt hat.
So schaut's aus, ja.
Ja. Marius und meine Wenigkeit haben Milan auf die 5 getippt. Bin ich wahrscheinlich sogar irgendwo bei Insta für durchbeleidigt worden, dass ich so weit unten getippt habe.
Dass du sie so hoch eingeschätzt hast.
Pass auf. Lazio habt ihr beide exakt getroffen auf der 7.
Ja, endlich.
Ich habe ja Lazio auf die 10 getippt. Das war doch das, dass ich den so den absoluten Downfall prophezeit habe.
Stimmt.
Von der Gefühlslage hatte ich recht, sage ich.
Fangen wir mit Milan an, oder?
Ja, komm, fangen wir mit Milan an. Aber ich habe dieses Jahr schon so über Milan geredet, ich will nicht mehr. Das machst du jetzt.
Nee, ich möchte eigentlich auch nur einen einzigen Satz sagen, mit ein paar Statistiken dazu. Milan hat von 38 Saisonspielen 20 nicht gewonnen. Und Teil des Milan-Kaders sind, ich zähle jetzt glaube ich 5 oder 6 Spieler aus, Mike Maignan, Theo Hernandez, Tijani Reinders, Christian Pulisic und Rafael Leao. Also das ist 5, das ist fast die Hälfte der Startelf. Und wenn du mit diesen Startelf-Spielern 8er oder 9, was weiß ich, was die jetzt geworden sind, und 20 Spiele nicht gewinnst, dann kann eine Katastrophe nicht größer sein. Sportliche Katastrophe, meiner.
Ein Rafael Leao, jetzt also gar nicht der Nationalmannschaft geschasst worden.
Ja,
und aber da trotzdem. Irgendwie.
Ich sage nur rein von der individuellen Qualität, was die mitbringen, sozusagen.
Ja, natürlich. Aber das ist ja, über Rafael Leao haben wir uns ja irgendwie jedes Wochenende unterhalten. Hier.
Du nochmal, das hat ja Gründe, klar. Und das Schöne ist ja, das ist für mich eine schöne Erkenntnis dieser Milan-Saison. Fußball ist halt Gott sei Dank ist und bleibt Mannschaftssport, und das reicht halt eben nicht, irgendwie schön ein paar Einzelspieler aneinander zu reihen, quasi. Aber wie gesagt, also nochmal, ich muss mir das ein paar Mal vor Augen führen. Maignan, Theo Hernandez, Reinders, Pulisic, Leao, das ist die halbe Startelf. Was das? Das ist Serie A Spitzenklasse, das ist teilweise sogar europäische Klasse. Und mit solchen Leuten gewinnst du von 38 Spielen 20 nicht. Dazu was Champions League, Zwischenrunde aus, das einzig wichtige Spiel, was du dann noch hast, das Coppa Italia-Finale, verlierst du auch, und da braucht mir jetzt niemand kommen, dass die den Supercoppa gewonnen haben. Ja, das war nett, aber ja, das waren halt 3 Tage in Saudi-Arabien und der Rest war eine einzige sportliche Katastrophe.
Ich hab gehört, Theo Hernandez hat es da so gut gefallen, der zieht jetzt gleich um.
Also Respekt an Milan, wenn sie da nochmal 30 Millionen kriegen, dann wird ja nächstes Jahr der Vertrag auslaufen. Das wäre jetzt sicherlich der beste Exit, sage ich mal, glaube ich, für alle. Ja, definitiv.
Wo geht er hin? Zu dem Inzaghi-Club?
Al-Hilal, yes. Ja.
Ich habe gerade 5 Tic-Tacs auf einmal reingefahren.
Auf den Milan-Schock rauf, oder?
Ja. Ich würde es noch weiter ausholen, aber Rums, das hat gesessen, da sehe ich die Schlagzeile morgen.
Genau. Was sagen wir zu Allegri? Führt er sie in die Champions League?
Ich glaube, dass Allegri, ich weiß, das sind ja fast alle konträr, ich glaube, dass Milan weniger einen Fußballtrainer braucht, wenn man sieht, wie viel da im Argen ist, clubmäßig, führungsmäßig, und dass dann einer wie Allegri, der wirklich auch durch die Juve-Jahre, jetzt sage ich mal, die letzten Jahre auch viel mehr nur da war als nur der Trainer, sondern er musste teilweise, als damals Agnelli und alle zurücktreten mussten, musste er ja auch irgendwie so ein bisschen den Blitzableiter spielen. Ich glaube, dass das funktionieren kann, dass die erstmal einen brauchen, der den Laden in den Griff kriegt, und das traue ich ihm zu. Und für mich ganz klar, Milan, Allegri führt Milan in die Top 4 auch einfach wieder, die sind die einzigen, die nächstes Jahr nur Sonntag und Sonntag spielen. Stimmt, mal schauen, ja, was diese Club-WM mit Inter und Juve macht, das weiß ich noch gar nicht auszumalen, was das, ob das vielleicht noch weit in die Saison reinträgt, dass die Kollegen mehr oder weniger gar keine Sommerpause haben. Napoli hat nächstes Jahr die Doppel-, also für mich, wenn ich jetzt irgendwas Ding, also Milan wird Top 4 mit Allegri kommen, Punkt. Ja.
Ich bin fast versucht, dann gucken wir mal, ob ich nach dem vierten Spieltag, ob ich dann so einen Move mache, was mit, kam mit Napoli, haben uns das doch auch nicht ganz getraut, diese Saison. Aber ob ich Milan so auf 2 oder 1 tippe, einfach.
Ja, da müssen wir jetzt logisch mal abwarten, was da noch im Sommer passiert, aber das.
Im Übrigen, weißt du, was sehr lustig ist? Das erste Spiel von Allegri wird im August in der Coppa Italia sein und er darf nicht auf der Bank sitzen. Weil
wegen der
roten Karte im Coppa Italia-Finale mit dem Jackett, das ihn ja seinen Job gekostet hat. Ja. Dieser Ausraster. War ja sozusagen mit Teil davon, dass sie sagen, so darfst du dich ja nicht aufführen, ist entlassen worden und jetzt bei seinem neuen Job ist das der Grund dafür, dass er nicht an der Seitenlinie steht. Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Schon. Ich bin kurz vor Zuckerschock. Ich habe eigentlich zu Milan auch nichts mehr. Ich habe da, ist da Zucker drin? Weiß ich nicht. Süßungsmittel wahrscheinlich, ja?
Ja, sonst habt ihr euch ja wahrscheinlich auch genügend an Milan schon abgearbeitet, oder? Also
die ganze Zeit, oder? Also innerlich arbeite ich mich die ganze Zeit an Rafa Leão ab. Immer wenn ich Fußballspiele gucke. Ja.
Vielleicht sind die Bayern ja so verzweifelt, weil sie keinen anderen Flügelspieler bekommen, dass sie da auch 70 Millionen auf den Tisch legen.
Das wäre so dumm. aber es wäre schon so ein vielleicht ist jetzt gerade der falsche Zeitpunkt, dass ich Sachen über Bayern und die Transferpolitik bei denen sage.
Ist okay.
Sprechen wir uns in ein paar Wochen nochmal. Verstehe ich, ich bin zu klug, als dass ich mir da selber jetzt was reinlege.
Ja.
Alles gut. Lazio. Gerade am Tabellentipp gemerkt, ich hätte ihn ja nicht zugetraut, ne? Und das war teilweise schon ganz fantastisch, was Baroni da mit denen gemacht hat. Aber halt echt, ich sag mal, sie haben sich halt wirklich nicht nur nicht belohnt, sondern sind die ganzen Geschenke, die sie schon sozusagen auf den Gabentisch gelegt haben, in die Mülltonne gehauen. Und das bleibt bei mir so ein bisschen hängen.
Ja, also ich glaube da einfach, dass man da, das ist ja auch eine Kritik, glaube ich, die Sarri immer hatte, dass, und der ist jetzt wieder da, dass der Kader nicht breit genug war, bis zum Ende oben mitzuspielen und dass dann die Verletzungsprobleme, die sie zwischendurch hatten, dass Baroni nicht in der Lage war, die mit den vorhandenen Spielern irgendwie aufzufangen. Also Tavares, der mit einer der besten Spieler der Hinrunde war, war dann verletzt und ist nie wieder auch nur annähernd an diese Form zurückgekommen. So als vielleicht als das prägnanteste Beispiel. Gucke ich hier gerade mal, Zaccagni hat 34 Spiele gemacht, der kann es nicht sein, aber auf jeden Fall, also da waren ja auch noch andere verletzt, so, die mir jetzt gerade nicht einfallen.
Castellanos war immer wieder mal verletzt, ja. Ja. Ja, ich finde, ist auch, also ja, klar, die Tiefe hat gefehlt, um das alles irgendwie zu stemmen und man darf ja auch nicht vergessen, die haben auch echt einen sehr intensiven Fußball gespielt. Also, der eben genau, wenn er funktioniert hat, sehr schön anzuschauen war, weil die wirklich, fand ich, als Kollektiv wirklich sowohl nach vorne als auch nach hinten sehr intensiv gearbeitet haben. Wenn man sich anschaut, wie Zaccagni und Isaksen auf außen, wie fleißig die hinten mitgeholfen haben, was Rovella und Guendouzi da im Zentrum abgespielt haben. Die hatten jetzt zum Beispiel gar keinen Ersatz, also die mussten ja mehr oder weniger immer spielen. Mhm. Ja, klar, das ist ihnen dann irgendwie zum Verhängnis geworden, gar keine Frage. Aber um das aufzunehmen, was Marius halt vorhin hatte, ja, ich weiß halt nicht, was Baroni jetzt von der mannschaftlichen Entwicklung her viel besser hätte machen sollen. Also da ist halt mit denen, der hat wirklich einen feinen Ball spielen lassen und am Ende stehen sie mit leeren Händen da, ja klar, dann kriegst du halt auch die Quittung. Aber auch nicht vergessen, bitte, gell? Die haben am vorletzten Spieltag, die letzten Spieltage hatten die ja dann gegen Juve, gegen Inter am vorletzten Spieltag, wo sie gegen Inter ja auch nochmal zurückkommen. Für Inter geht's um alles. Und da war ja Lazio auch noch zumindest im Rennen um die Champions League. Also, wenn die in San Siro gewonnen hätten, dann wären die ja auch noch. Also, ich weiß, ist ja auch richtig, Fußball ist ein Ergebnissport. Und am Ende, wenn du halt mit leeren Händen, so wie die dastehst, dann muss das Fazit negativer ausfallen, gar keine Frage. Aber wenn mir einer, wenn ich es mit Lazio halten würde und mir sagt einer, dass ich am vorletzten Spieltag noch im Rennen um die Champions League Quali bin und Zaccagni spielt eine geile Saison, Rovella macht den nächsten Schritt, Chila, ich finde Chila hat sich richtig gut gemacht, ja. Hätte ich nicht gedacht vor ein, zwei Jahren, muss ich sagen. Das ist echt einer, den kannst, ja, ist auch kein Wunder, da an dem sind auch einige dran. Also ich weiß nicht, was ich dann als Lazio noch viel mehr erwarten würde, erhoffen würde. Außer logisch, dass sie am Ende nicht mit leeren Händen dasteht. Das ist klar, da bin ich voll bei Mario, logisch. Das hat ihnen jetzt halt da sehr viel gekostet, klar.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie nicht die Chance gehabt hätten, Sarri zurückzuholen, dass vielleicht Baroni dann auch hätte bleiben können. So.
Drittbester Angriff der Liga auch. Also nach Inter und Atalanta, also die haben wirklich Spaß gemacht. Und Herrn Pedro sollte man halt vielleicht nicht unerwähnt lassen.
Ja, stimmt. Wollte ich gerade sagen, also es ist ja die Meistermacher. Die Meistermacher auch und ja, er ist, auch. Bleibt mir in Erinnerung mit den ganzen 10. Bildern von ihm, die im Maradona dann hochgehalten wurden, dann noch am letzten Spieltag.
10 Tore mit 37, viele logisch als Joker. Und was, er hat alle 109 Minuten getroffen. Also im Prinzip fast, ja, also ganz großes Kino. Und schön, dass er nochmal verlängert hat. Ja.
Stimmt.
Da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall nächste Saison. So, die nächsten zwei kriege ich nicht so richtig in eine Kategorie. Schwierig. Die Fiorentina und die Roma. Fangen wir mal mit der Viola an und gucken, wo wir die hingetippt haben. Christian hatte sie auf der 8. Oh, Marius hat sie auf die 10 getippt.
Eieiei.
Ja, das war doch Torino, also, Move, Switch.
Genau.
Ja, Marius. Und ich habe sie auf die 7. Mhm. Auf die 7. Ja, und aber ich habe lustigerweise vorhin, als ich in unserem Chat rumgewerkelt habe, das wollte ich uns nicht vorenthalten. Das war damals, glaube ich, als wir die Saisonvorschau aufgenommen haben, das muss gewesen sein, 27. August. Mario schreibt, wo ich gerade den Part zu Mois Ken nochmal höre. Ich war gestern kurz davor zu sagen, gute Anlagen, immer noch talentiert, bringt körperlich so viel Gutes mit, aber es klappt einfach nicht. Italienische Davy Selke.
Jetzt bin ich gespannt.
Beide spielen die Saison ihres Lebens.
Beide haben die Saison ihres Lebens gespielt, allerdings der eine in der zweiten Liga und ja, mal sehen, was da jetzt nächste Saison kommt. Ja.
Also das ist auch ganz, sage ich ganz ehrlich, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich sie da unten reingetippt habe. Ich habe dem das nicht zugetraut. So, Asche über mein Haupt.
Er hat abgeliefert, ey. Er hat richtig abgeliefert.
Aber hallo, ja.
Insgesamt. Und vor allem dann hatte ja die Fiorentina auch noch die Geschichte mit Bove.
Ja. Stimmt, ja.
Und halt wieder natürlich auch in der Conference League. Das war da wieder eine Enttäuschung dann am Ende. Aber wie sie, das muss man auch wieder sagen, wie sie da dann danach nochmal auch in der Liga wiedergekommen sind und da noch dann den Platz der Lazio klar auch noch mit fremder Hilfe weggeschnappt haben, finde ich dann auch wieder bemerkenswert.
Ja, voll. Aber Mari, nur kleine Ding, findest du ein Halbfinale aus gegen Betis in der Verlängerung als Fiorentina, als große Enttäuschung? Also
Ich meine, so wie du dann, wenn du die Spieler danach gesehen hast, es war für die eine riesengroße Enttäuschung.
Ja, definitiv.
Ich meine nicht aus als journalistische Bewertung.
Ich verstehe.
Ich meine sozusagen also, für die Spieler mal wieder sozusagen kurz vor Schluss.
So knapp
mit
davor, ja. Definitiv, ja. Absolut.
So, ja, das war der Part.
Ich würde gerne mit dem Borwe-Ding anfangen, nämlich nicht nur aus emotionaler Sicht war das ein Schocker, logischerweise. Es war ja, glaube ich, für uns alle der Schocker der Saison. Und ja, Gott sei Dank ist er nicht noch schlimmer ausgegangen. Aber das war halt für die Fiorentina aus spielerischer Sicht auch, weil die mit Borwe so ein unfassbares Gleichgewicht hatten. Also Borwe, sie konnten, Palladino hat nicht mehr den gefunden, der die Borwe-Rolle spielen konnte. Und bis dahin haben die ja aber sowas von Spaß gemacht und die haben ja später immer noch Spaß gemacht. Also soll jetzt nicht nur Borwe sozusagen nicht mehr. Ich habe es mir rausgesucht. Achtung, die haben Inter, Atalanta, Juve, Roma, Milan zweimal, Lazio und Bologna geschlagen. Die haben alle geschlagen, bis auf Napoli. Alle in der Saison. Und Ken hat man ja, ja, glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen. De Gea Renaissance, wunderschön. Comuzzo Erweckung, glaube ich, hatten jetzt auch die hatte ich auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Gosens super funktioniert. Für mich Unsung Hero Mandragora fand ich richtig stark. Hat mich auch sehr gefreut, weil das einer so ist, der eigentlich immer unterm Radar läuft und der eine unfassbar solide Saison gespielt hat.
Stimmt.
Also, und die haben halt echt auch einen feinen Ball gespielt und eben dieser Borwe-Schock war dann halt eben mehr als nur der Schock, sondern Borwe war für diese Balance dieser Mannschaft unfassbar wichtig.
Ja, absolut. Und trotzdem genau, also wie Mario das gesagt hat, also das, man hat das dann in Florenz, kommt gefühlt dann auch immer alles zusammen. Also wir haben Astori gehabt, wir haben Barone gehabt, den Geschäftsführer. War das nicht auch jetzt dieses Jahr oder war es voriges Jahr?
Ist ja das voriges Jahr davor, ne?
Ja. Also gefühlt halt echt viele so emotionale Nackenschläge, jetzt nicht nur sportlicher Natur, und das musste ja auch erstmal als Mannschaft wegstecken. Und das da Hut ab, so dass man sich da nicht irgendwie aufgegeben hat, sondern das dann echt, also die Saison dann im Endeffekt auch, finde ich, auf einer hohen Note beendet hat, trotz Conference League auch und so weiter.
Ja, definitiv. Finde ich auch. Und was eine Sache wollte ich, jetzt habe ich sie, glaube ich, vergessen. Achso, und umso mehr freut sich das mit Pioli, der zurückkommt. Also erstens, dass er wieder zurückkommt, weil Pioli wäre für mich auch in anderen Positionen eine Option gewesen. Finde ich schön. Und Pioli mit der Fiorentina schon eine schöne Geschichte. Dann, weil es Marius ja auch gerade hatte, Pioli, würde ich sagen, einer der feinfühligsten Trainer, was auch das Menschliche so betrifft. Also freue ich mich echt, dass der wieder zurück ist und ja, damit der Fiorentina vielleicht auch einfach weitermachen kann. Ein Satz noch zu Palladino. Palladino hat mehr Punkte geholt als Italiano in all seinen Saisons mit der Fiorentina.
Und warum ging es nicht weiter oder geht es nicht weiter?
Ich glaube, da war ein bisschen intern gerade mit, helf mir Marius, wie heißt er, der Sportdirektor, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Genau, richtig, ziemlich. Also da hat es ja schon ein paar Mal, es hieß ja auch schon während der Saison ein paar Mal, hieß es so, was ist Palladino womöglich, Rausschmiss, Rücktritt, was ja sportlich alles überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also da muss es schon irgendwelche, internen Geschichten gegeben haben. Finde ich total, also Palladino bin ich weiter, also finde ich, hat es wirklich stark gemacht. Klar, man kann sagen, er hat sehr viel bekommen, das stimmt, er hat viel Qualität bekommen, auch noch Fagioli zum Beispiel im Winter, das ist schon richtig, aber du musst dann halt viele Einzelspieler erstmal zu einer Mannschaft zusammenformen. Ich sage nur, schönen Gruß nach Turin, zu Juve, wo wir dann später noch hinkommen. Also nur, weil du gute Leute holst oder vermeintlich gute Leute, heißt es noch nicht, dass die im ersten Jahr mit einem neuen Trainer funktionieren. Und dementsprechend, das einzig schade finde ich, dass Palladino wäre für mich der perfekte Mann für Atalanta gewesen, aber ja, das ist dann halt anscheinend. Also Palladino hoffe ich, dass wir den bald wieder sehen, weil das ist ein richtig guter.
Also wenn, zu Atalanta kommen wir ja auch noch, aber wenn das, was alle denken von dieser Trainerentscheidung in Bergamo eintritt, dann können ja Motta oder Palladino auch ab dem 5. Spieltag
der nächste, ja, das wären auch meine zwei Namen gewesen, ja, die ich da gerne gesehen hätte, ja.
Genau. Lass erst noch mit einem anderen großen Trainer weitermachen. San Claudio ist die Geschichte der Roma. Ich glaube, eigentlich auserzählt. Aber trotzdem, ja, am Schluss reicht es nicht ganz für die Champions League. Aber trotzdem, die Roma läuft auf 5 ein. Christian hatte sie auf die 6 getippt. Marius auf die 8. Und ich habe sie auch auf der 6 gehabt.
Ja, kein Wunder, dass sie den in England schon zum Sir gemacht haben. Also,
ja.
Ja, ich meine, ihr habt sie eh schon oft genug, aber ich habe es mal extra noch mal rausgesucht. Als er die Roma übernommen hat, hatte die 3 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und am Ende fehlt ihm ein Pünktchen auf die Champions League. Und Mario, du hattest ja vorhin angerissen. Ich finde wirklich, in der Serie A, da, dich von hinten nach vorne zu pflügen und die dann alle hinter dir zu lassen. Weil du musst ja dann erstmal die ganzen Milans, Bolognas, Fiorentinas, Lazios, die musst du ja alle dann hinter, also es reicht ja nicht, da irgendwie den Abstand zu verkürzen, sondern du musst ja an denen vorbei. Und am Ende fehlt nur dieses einzige Pünktchen. Ich habe es mal extra rausgesucht, seit Ranieri übernommen hat. Also ab dem 13. Spieltag haben die Roma, Inter und Napoli exakt gleich viele Punkte geholt. Also er hat einen Scudetto-Rhythmus. Ja, was soll man da noch sagen? Das war ein ganz großes Kino, was Ranieri da mit der Roma gemacht hat. Schade, dass das in der Europa League dieses eine Spiel da gab, weil da hätte ich ihnen auch so viel zugetraut und ich hätte ihnen wirklich auch über die Europa League den Weg in die Champions League zugetraut, muss ich sagen.
Stimmt. Aber gut,
ja. Das ist halt... Sollte nicht sein.
Kurz dein Take zum neuen Trainer bei der Roma.
Ja, mega spannend. Das würde ich auch noch Ranieri anhängen. Also er war ja dann auch derjenige, der jetzt seit Monaten ja auch seine Nachfolge gesucht hat. Und dass das jetzt mit Gasperini geklappt hat. Also ich freue mich da sehr drauf. Also bin gespannt, Gasperini außerhalb seines Atalanta-Habitats zu sehen, aber ich finde es wirklich unfassbar spannend. Ranieri hat die Roma wirklich wiederbelebt und die Roma meine ich eben als Club, als Umfeld, was da für ein Potenzial drin steckt, glaube ich, weiß jeder, der einmal nur die 4 Minuten oder 5 Minuten vorm Anpfiff im Olympico miterlebt hat bei Heimspielen, was da an Emotionen mit dabei ist. Und ich glaube schon, dass Gasperini da den nächsten Schritt gehen kann.
Den nächsten Schritt mit fast 70 ist natürlich auch nett, aber es ist ja dieser Wechsel, einer dieser Wechsel, auf die man irgendwie schon auch ein bisschen jahrelang gewartet hat. Also man wollte ihn nie haben, man wollte nie, dass er Atalanta verlässt, aber ich finde es auch also höchst spannend und Ranieri bleibt so als in so einer beratenden Rolle irgendwie im Verein und mit Massara holen sie einen Sportdirektor zurück, der den Verein auch bestens kennt. Das verspricht vieles.
Ja.
In Rom sind große Versprechungen auch häufiger mal mit einem großen Fall in Verbindung, aber ich blicke dem auch optimistisch entgegen.
Das Einzige, was man vielleicht noch hinzufügen muss, Gasperini und die Friedkins können nicht ganz so agieren, wie sie wollen, weil es noch dieses letzte Jahr, die haben noch dieses UEFA finanzielle Agreement, das sie einhalten müssen. Also sie haben leider nicht freie Hand. Ich glaube, die Friedkins wären jetzt wirklich auch so weit, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Aber das können sie jetzt noch nicht. Es gibt ja auch noch Gerüchte, dass jetzt bis Ende Juni eben noch einer verkauft werden muss, um eben noch im zweiten Quartal des Jahres irgendwie bilanzmäßig da noch was zu Buche stehen zu lassen. Also Indica ist jetzt zum Beispiel so ein Kandidat, von dem du dich logischerweise aus sportlicher Sicht nie und nimmer trennen dürftest oder auch wollen würdest. Aber womöglich müssen sie was machen. Also das könnte so ein bisschen einschränkend sein. Aber trotzdem, sie haben ja auch schon vieles da, mit dem du sehr gut arbeiten kannst. Also
voll.
Sule, Kone mit Gasperini und so. Ja, und ein bisschen was werden die auch machen. Also ich bin sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
Ja, also eine Sache, die mir irgendwie die ganze Zeit immer so durch den Kopf geht, du hast es gerade gesagt, so Ranieri hat ja auch nochmal das Umfeld und die Roma angezündet und so, das war ja unter Mourinho auch schon mal so.
Ja, und unter der Rossi alle, auch, muss man sagen.
Ja, und wo wir aber auch unter Mourinho schon gesagt haben, das ist vielleicht genau der Richtige für diese Stadt mit 8 verschiedenen Radiosendern nur zu einem Fußballclub, wo so dieses, und ich erwische mich im einen oder anderen Moment, wo ich, weiß ich nicht, das Gefühl habe, dass Gasperini ein wenig zu sehr, weil vielleicht kann auch genau das sein, was den Leuten da gefällt, aber so ein bisschen zu kleinbürgerlich ist. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, das wird relativ einfach sein. Also wenn das halbwegs läuft, dann werden die den sehr schnell ins Herz schließen, weil die Roma-Ding jeden ins Herz schließt, der irgendwie gut funktioniert. Aber klar, soll es vielleicht...
Ja, aber lass ihn 5 Spiele nicht funktionieren.
Ja, ja, dann bin ich bei dir. Lass es ins Stottern geraten, dann ist er auch ein spezieller Charakter, müssen wir auch nicht drum herum reden, gar keine Frage. Ja, nee, klar. Aber was ich damit sagen will, das wird sehr einfach vom sportlichen Output abhängen. Also ich glaube, dass der... Ich habe jetzt einen Spielkalender nicht ganz im Kopf, aber wenn ich mich täusche, hat die Roma, glaube ich, auf dem Papier relativ gut zum Start, also nicht die Riesennamen. Also lass die mit 3 Siegen aus 3 Spielen starten oder so, ja gut, dann ist Rom angezündet, dann sind die Giallorossi angezündet. Also ich glaube, es kommt wirklich vielleicht viel auf den Start drauf an, dass er sie gleich mitnimmt und
Bologna,
Pisa. Ja, ich wollte genau sagen, Heimspiel also, Bologna in Pisa,
ja.
Zu Hause gegen Torino, Derby gegen Lazio.
Ja, okay, gut, Bologna, Lazio, na, dann hatte ich was anderes im Kopf.
Er kann am 4. Spieltag schon richtig in Lundern sein.
Dann revidiere ich. Geil auch, Gasparini, Sarri am 4. Spieltag, sehr schön. Ja, sehr
nice.
Schön. Nee, dann revidiere ich es, dann hatte ich irgendeinen anderen, von einem anderen großen Start. Nee, allein Bologna zum Start ist nicht schön, würde ich jetzt sagen. Nee, also wie gesagt, das wird viel davon abhängen, wie das halt läuft. Und wenn es läuft, glaube ich schon, dass das Roma-Umfeld auch einem Gasperini, der logisch schon aus einem anderen Kulturkreis, nenne ich es jetzt mal, italienischen Kulturkreis kommt, gar keine Frage, dass sie den sehr schnell aufnehmen werden.
Hm. So, wir sind bei schon etwa knapp 1,45, 1,46 Aufnahme und wir haben noch 4 Teams und noch die Top 11 der Saison. Juve. Wir waren sehr positiv mit Juve, muss ich sagen. Christian,
ihr wart unfassbar positiv mit Juve, erinnere mich, glaube ich.
Ja, du hast uns, glaube ich, noch rausgequatscht. Ich hätte sie fast zum Meister getippt.
Ich dachte, ihr habt sie beide zum Meister getippt.
War auch meine Erinnerung.
Ja, richtig. Ich hab gerade
alles, musste euch, glaube ich, dann nicht. Ich hätte euch eher bremsen sollen.
Ja, du hättest uns noch bremsen sollen. Du hast sie auf die 3.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, dass ich so abstürzen absehen. Nee.
Wir haben sie beide auf die... Na, ich habe sie auf die 2. Also bei mir steht Inter Juve und bei Marius steht auch Inter Juve, bei Inter steht 2.
Aber das, also wenn wir das bei Instagram nochmal zurückverfolgen, dann hast du mir, glaube ich, danach noch gesagt, nee, mach mal, tausch das mal.
Ja? Ich glaube auch in Erinnerung zu haben, dass ihr beide mit Juve gegangen
seid. Ja, von Bus, ich dachte dazu. So, und pass auf, folgendes, weil wir es von Geduld hatten. Ja, das hat irgendwie mit Thiago Motta und der hat sich dann da auch als sportlich nicht lief, auch nicht clever verhalten, dies, das. Und seine Wunschspiele haben nicht so funktioniert. Aber auf der einen Seite ist man jetzt, war man mit Motta, finde ich, ja, das ist dann zum Verein halt irgendwie dann schnell so, finde ich, zu ungeduldig und mit allem. Und dann aber auf der anderen Seite jetzt macht man mit Tudor weiter, wo ich in den letzten Spielen auch jetzt nicht gesehen habe, als hätte da irgendwie, ja, die haben noch einen 4. Platz gerettet, aber also spielerisch, ich weiß ja nicht. Ne? Also das ist jetzt auch noch nicht das große Ding, was sie da zelebriert haben.
Voll nicht.
Locatelli will ich herausheben. Ansonsten ja, weiß ich nicht so richtig.
Was er geschafft hat, finde ich, und was ich jetzt auch gut, das ich habe die Spiele bei der Club-WM nicht gesehen, aber ich glaube, Kenan Yildiz Formanstieg unter Igor Tudor ist nicht wegzureden. Ich weiß nicht, ob er ihm mehr Freiheiten gibt, aber der hat ja teilweise dann unter Motta auch nicht mehr Startelf gespielt und so. Und das ist natürlich.
Aber weil die auch alle blockiert waren. Die waren ja alle blockiert. Das hat ja keine Leistung abgeliefert. Ich weiß gar nicht, ob das was mit der taktischen Einstellung zu tun hatte. So,
fair. Ich dachte eigentlich auch, dass Tudor nur den Feuerwehrmann macht.
Bro. Christian, was meinst du?
Ja, also, okay, fangen wir mit Tudor an. Ja, ich glaube, das war allein die Vertragskonstruktion hat ja schon sehr viel durchblicken lassen, dass sie ja Er hatte die Klausel, dass sich sein Vertrag verlängert, falls er sie in die Champions League führt, aber Juve hatte eine Konterklausel, dass sie ihn auch hätte rauskaufen können. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht lange drum rin reden. Wenn es da was anderes noch auf dem Markt gegeben hätte, dann wäre das womöglich auch eingetreten. Jetzt verkaufen uns logisch alles so, ja, Tudor ist ja super und so. Also absolut, ob das mit Tudor langfristig funktioniert, weiß ich nicht. Was man Tudor, finde ich, schon zugute halten kann, er kam halt, ich nenne es mal so ein bisschen diesen Kibo-Moment wie bei Parma, er kam halt da rein und hatte halt eine Mission und die Mission war halt noch Platz 4 und die hat er halt geholt. Ich habe mir die Spiele extra nochmal rausgesucht, bis auf das Parma-Spiel eben, das er verloren hat, haben alle anderen gepasst. Also ja, der Spiele hat er gewonnen, die es zu gewonnen gab oder die sie gewinnen mussten. Und dann haben sie halt gegen die Roma, glaube ich, unentschieden gespielt, gegen ein, zwei andere Groß, gegen Bologna unentschieden gespielt. Also Mission accomplished, Platz 4 eingeholt. Der Rest, Locatelli, schön, dass ihr ihn hervorhabt, finde ich auch. Wird mir auch viel zu wenig drüber geredet, hat sich gemacht. Kefren Thuram fand ich am Ende, hat mehr als gezeigt, zu was der in der Lage ist. Und Yildiz logischerweise auch Riesenpotenzial. Aber das logischerweise, das Drumherum, das, dieses Neustart mit Motta, mit mehr als 200 Millionen Investments, in, wenn wir den Winter noch mit dazu nehmen, hat Juve um die 250 Millionen in die Hand genommen. Muss man jetzt schon fairerweise sagen, sie haben auch 100 Millionen eingenommen. Also, aber das ist ein die haben um die 150 Millionen in Spieler investiert als italienischer Club. Das ist ja eigentlich, das gab es ja seit Jahren nicht mehr. Mhm. Und dann fahren sie das im März schon an die Wand sozusagen gemeinschaftlich. Giuntoli ist auch nicht mehr da. Das ist logischerweise eine Katastrophe. Und bei Thiago Motta, ich bin bei euch, ihr hättet irgendwie auch, ich habe lang noch gehofft, dass sie das schon nicht machen. Ich hätte auch gedacht, vielleicht schafft das auch, dass er sie auch auf Platz 4 führt. Und ich saß logisch nicht mit drin in der Kabine, aber was man halt so ein bisschen mitbekommen hat, auch von Leuten vor Ort, Thiago Motta, glaube ich, hat das schon ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich glaube, der hat gedacht, dass der bei Juve halt auch so agieren kann, wie vielleicht bei Bologna oder bei Spezia. Und also es lag vielleicht schon auch ein bisschen an ihm, wie er jetzt weg von seinem fußballerischen, den ich meine nur von seiner Art und Weise, wie er da, wie er agiert hat. Also ich hoffe, dass er viele Lehren daraus auch zieht, weil ich bin weiterhin davon überzeugt, dass der logisch das Zeug zu einem sehr guten Trainer hat und so, gar keine Frage. Aber vielleicht ist er auch ein bisschen an sich gescheitert, weil die Art und Weise, wie er auch kommunikativ mit Spielern teilweise umgegangen ist, anscheinend auch intern, clubintern. Ich weiß nicht, ob er wirklich verstanden hat, dass auch wenn Juve die letzten Jahre nicht mehr erfolgreich war, Juve halt immer noch mit der größte Club in Italien ist. Also man muss sich dann schon auch, finde ich, ein bisschen den Club anpassen und das hat Thiago Motta nicht.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was meinst du? War er dann irgendwie zu von sich selbst eingenommen?
Ja, oder wie gesagt, das möchte ich jetzt eigentlich nicht aussprechen, weil ich es ja nicht bewerten kann. Aber wenn man sich mit Leuten unterhalten hat, die auch bei Juve nah dran waren und die italienische Presse aufmerksam gelesen hat, dann gab es zumindest schon ein Zeichen dafür, dass er, also wie soll ich sagen, er war von es ist ja wichtig, glaube ich, dass ein Trainer von seinen Ideen überzeugt ist, gar keine Frage. Aber vielleicht war es bei ihm ein bisschen zu viel, dass er gedacht hat, Juve gewinnt Spiele wegen Thiago Motta Fußball, während man vielleicht halt auch manchmal schon auch so eine gewisse Balance finden muss, gerade bei großen Clubs, wo halt die Geschichte auch mitspielt, dass du ja A, nicht der Einzige hier im Laden bist, der weiß, wie der Hase läuft, und B, auch Richtung Spieler. Schau dir mal an, Cambiaso ist super gestartet, ist dann ein krasses Loch gefallen. Klar, da gab es irgendwie körperliche Probleme auch, dann gab es diese Wintergerüchte mit City. Schau dir an, was mit Danilo passiert ist. Also Juve hat in der Saison wirklich, also sportlich hätte Juve und Danilo sehr gut brauchen können und der wurde im Januar vom Hof gejagt und da musste man dann auch kein Hellseher sein, wenn man seine Kommentare danach verfolgt hat, dass es schon auch sehr viel mit Thiago Motta zu tun hatte. Also ich will jetzt auch nicht Danilo jetzt zum besten Verteidiger der letzten Jahre machen, aber wenn ich mir dann anschaue, dass Juve im Winter einen Kelly holt und dafür viel Geld ausgibt und eigentlich einen Danilo noch da gehabt hätte, nachdem dieser krasse Bremer-Schock kam, also da müssen schon auch ein paar Sachen vorgefallen sein, die, glaube ich, jetzt weg vom reinen taktischen und fußballerischen Aspekten geprägt waren, sage ich mal. Und Und ja, aber wie gesagt, ich kann das logisch, ich kann das ja nur so schildern, was man halt so mitbekommen hat. Ich möchte auch niemand zu nahe treten, weil das wäre jetzt wirklich unfair. Aber es hat schon hin und wieder den Anschein erweckt, als ob Thiago Motta schon, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen zu viel davon überzeugt war, von der Art und Weise, wie er das Ganze da angegangen ist. Achtung, auch bei seinem ersten großen Club. Also, der hat halt das auch noch nicht davor gehabt.
Mal gucken, ich bin versucht, Juve aus den Top 4 rauszutippen in der nächsten Saison mit Tudor.
Echt? Nee, ich muss sagen, also müssen wir auch abwarten, was passiert.
Ja, Transferphase und so.
Klar, gar keine Frage, aber ich finde, da ist schon vieles da, mit dem du arbeiten kannst. Wir hatten jetzt ja Yildiz, Locatelli, Thuram, auch falls so ein Conceição bleibt, falls ein Kolomouani bleibt, Bremer, also allein, dass Bremer wieder zurückkommt, wird dieser Mannschaft, ich meine, ihr erinnert euch auch noch, Juve war bis zur Bremer Verletzung undurchdringbar. Die waren undurchdringbar. Ja. Und also was Zapata für mich Angreifer ist, Bremer für mich, also als Wichtigkeit für eine Mannschaft. Also den Punkt, finde ich, darf man Thiago Motta schon zugute halten. Also diese Bremer Verletzung war auch viel mehr nur als der Verlust eines wichtigen Spielers. Und der letzte Satz dazu noch, der tut mir wirklich weh, wenn man sich anschaut, was Juve jetzt in den letzten Jahren an eigenen Jugenden verscherbelt hat, für nichts und wieder nichts. Ken, jetzt 13 Millionen und diese Heusen-Nummer. Ich meine, klar, dass der jetzt ein Jahr später bei Real aufschlägt, habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, aber dass der ein äußerst vielversprechendes Talent war, das hat man auch schon letzte Saison gewusst. Und dann geben sie dann für 17 oder 18 Millionen her. Wenn ich allein dran denke, dass Juve nächstes Jahr mit Bremer und Heusen auflaufen könnte in der Innenverteidiger, also mit einem Innenverteidiger Manndecker Biest und daneben einem Jungen, der Ball spielen kann, wow. Also Juve mit Bremer und Heusen, okay, das hätte sich sehen lassen können. Dazu noch Fagioli haben sie weggegeben, gut, für Solé haben sie zumindest ordentlich Geld bekommen. Rovella haben sie ja schon vor 2-3 Jahren gehen lassen. Also die haben jetzt schon sehr viel von der guten Silberware, die sie sich da selbst herangezüchtet haben, ja, schon sehr viel, ja, einfach gehen lassen, für oft relativ wenig, sage ich mal.
Im Verhältnis gesehen auf jeden Fall, ja.
Um dann dafür 110 Millionen für Douglas Lewis und Cope Miners auszugeben. Ja, ich weiß, es klingt jetzt auch mega schlau im Nachhinein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt nicht funktioniert, aber die haben jetzt einfach schon viele potenzielle, sehr starke Jugendliche oder junge Spieler für den vermeintlichen Instant-Erfolg hergegeben, und der vermeintliche Instant-Erfolg ist erstmal im ersten Jahr aber sowas von an die Wand gefahren worden.
Ja.
Aber wenn die nächstes Jahr noch in den Top 4 sind, dann muss ja ein anderes Team da vielleicht dann rausrutschen. Willst du mir wohl nicht sagen, dass du jetzt den Atalanta-Downfall beschreibst. Auf 3 ist Bergamo eingelaufen. Christian hat sie auf 5 getippt. Mhm. Marius hat sie auf 3 getippt. Ich hatte sie auf der 4.
Das ist die beste Platzierung, die du Atalanta zugetraut hast, seit wir das machen. Glaube ich.
Ist das so?
Glaube ich.
Ja. Sie waren sogar lange Zeit mit dem Meisterrennen drin, das ist bemerkenswert.
Wir waren dran, ja. Das wäre auch das Jahr gewesen, wenn der Meister mit 82 Punkten weggeht. Dann. Aber das ist wirklich das Einzige jetzt, was man ihnen unter Anführungszeichen vorwerfen kann. Ist logischerweise kein Vorwurf. Nee.
Ich finde dafür, dass es schon nicht die ganze Saison, aber es gab große Teile in der Saison, wo es rumort hat, wenn man an die Luckmann-Geschichte mit dem Elfer in der Champions League denkt, wo man dachte, jetzt schmeißt Gasperini da schon hin oder so. Das hat er ja da schon angedeutet, irgendwie, dass er dann eben auch im Sommer nicht weitermachen will und so weiter. Dass sie da sich dann noch hinten raus halt so gut und so konsequent und sicher auch, na gut, sie standen ab dem 21. Spieltag auf Platz 3, sehe ich gerade.
Ja, ja.
Aber da gab es dann im März, gab es diese Niederlagenserie gegen Inter, Fiorentina, Lazio, und dass sie danach, also da dachte man echt, ja, das war's jetzt so. Also da kommt jetzt eben mal dieser Downfall. Und da haben sie sich dann aber wieder richtig gut zurückgekämpft, haben gegen Bologna und Milan gewonnen, gegen die Roma auch gewonnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die erste Niederlage von Ranieri
war. Ja, ja, das war nach den 19 Spielen. Ja,
ja. Ja. Und dann Platz 3. Klar, das also Champions League auch dann das Aus gegen Brügge und so, das ist, das, da habe ich ja gesagt, die kommen mit 7 Toren Unterschied weiter.
Ja, aber. Ja, nee, aber Atalanta auf 3, glaube ich, müssen wir jetzt, also was hätte Gasperini noch viel mehr machen sollen? Ist wirklich, also im Nachgang, vielleicht irgendwann in der retrospektiven Betrachtung, werden die wissen, dass das echt vielleicht das eine Jahr gewesen wäre, weil halt Inter und Napoli einfach ihre eigenen Issues hatten und deswegen nicht richtig durchziehen konnten. Aber da muss man halt fairerweise sagen, da waren sie zu schwach in den direkten Duellen. Sie haben von den 4 Spielen gegen Inter und Napoli 3 verloren. Sie hatten den einen Napoli-Sieg auswärts, aber zweimal gegen Inter verloren, auch das Rückspiel oder Rückrunde gegen Napoli. Deswegen ist es auch okay, dass sie da nicht mehr ganz vorne rangekommen sind. Ja, aber der Rest, Retegi geht mit 25 plus 8 raus. 33 Score-Punkte, Lookman 15 Buden, 5 Vorlagen. De Ketelare war phasenweise auch herausragend. Klar, der war nicht konstant, aber da gab es echt mal ein paar Wochen, da war der auch unbespielbar. Fand Karnesecki, hat großartigen nächsten Schritt gemacht. Und wer ich finde, ich meine, ihr kennt, glaube ich, meine Liebe zu Ederson, aber dieses Jahr für mich war der Ron der bessere Ederson. Also großartig, wie der Ron wieder die nächste sensationale, konstante Saison gespielt hat. Wirklich konstanter als Ederson, finde ich. Habe auch nochmal geschaut, 4 Tore und 4 Vorlagen auch der Ruhn, der auch ja ewig in der Dreierkette ausgeholfen hat, als sie alle verletzt waren. Also viel Liebe auch für Martin de Ron, der
ja immer
weiterhin eines der Symbole dieser Mannschaft
bleibt. Ja. Und beste Social-Media-Game
ja, stimmt.
Von allen.
Auch da, genau, richtig. Ganz weit vorne.
Ja, ich lehne mich mal an dieser Stelle weit aus dem Fenster und wage auch einen Blick in die Zukunft. Mir wird diese Juric-Verpflichtung zu kritisch gesehen.
Ja, mir auch, muss ich sagen.
Ich weiß zu den besten Zeiten, ich weiß, das ist eine komplett andere Hausnummer. Aber zu den besten Zeiten bei Hellas und Torino hat Ivan Juric diese ekelhaften, wir laufen euch vorne an der Grundlinie an und gehen euch körperlich über den ganzen Platz im Mann gegen Mann so krass auf den Zeiger, dass wir euch kaputt machen. Und das ist schon ein Element von Atalanta auch unter Gasperini gewesen, dass sie das, glaube ich, tatsächlich vielleicht mit Juric sogar nochmal auf ein neues Level heben. Was das andere Spielerische dann ist und so, muss man mal gucken. Aber ich glaube, es gibt partiell auf jeden Fall Anknüpfungspunkte auch für Ivan Juric, auch wenn seine letzten 2 Jahre jetzt und auch wenn er als Typ, aber ehrlicherweise das, was man von manchen Spielern über Gasperini gehört hat, ist das jetzt auch nicht einer gewesen, der irgendwie mal schön Hand auflegen und Teelampe an war, so, ne?
Nee, eben. Das ist ein Umfeld da, glaube ich, da wissen die Spieler damit umzugehen. Und ich bin bei dir, Mario, ich verstehe logisch, wo die Negativität herkommt, weil das war ein Katastrophenjahr von Juric mit Roma und Southampton, da müssen wir ja gar nicht drum rumreden. Aber ich verstehe halt auch die Idee der Percassis dahinter und von Atalanta, weil all das, was du gesagt hast, stimmt perfekt und nicht vergessen, Juric ist der erste Ziehsohn von Gasperini. Juric war sein Kapitän bei Genoa und war jahrelang sein Co-Trainer. Also die probieren jetzt halt einfach das, was Gasperini an Großartigen gesät hat, halt erstmal so von der Art und Weise fortzuführen. Und da würde ich jetzt schon auch erstmal den Percassis, die in den letzten Jahren sehr viele richtige Entscheidungen getroffen haben, würde ich ihnen jetzt im Zweifel erstmal diese Entscheidung auch erstmal zugestehen. Dann können wir ja in 10 Spieltagen drüber reden, wenn Juric das weiterführt, was er die letzte Saison geführt hat. Dann ist klar. Aber die Idee dahinter verstehe ich total, weil wenn es einen gibt, der diesen Gasperini-Stil am längsten begleitet hat und auch spielen lässt, dann ist es halt einfach Ivan Juric. So, und von dem her bin ich da bei dir, Mario. Lass mal den mal machen. Ich hätte andere Varianten logisch auch sexier gefunden, habe ich ja gesagt. Palladino, Thiago Motta sind auch beide Gasperini-Schüler. Hätte ich definitiv more sexy gefunden, aber die Percassis haben schon ein paar ganz gute Fußballideen über die letzten 10 Jahren transportiert. Deswegen.
Ich glaube, Toni D'Amico, der Sportdirektor, der kennt Juric ja auch aus Verona, da haben die auch schon zusammengearbeitet.
Ja. Und das Umfeld, glaube ich, das, was Mario gesagt hat, das darf man auch nicht unterschätzen. Die Spieler wissen, wie es weitergeht quasi. Und ich glaube, das Atalanta-Umfeld ist eines, da weiß jeder Spieler, dass man nicht da ist, um Gemütlichkeit irgendwie auszustrahlen, auch auf dem Trainingsplatz, sondern ja, die wissen, glaube ich, auch, wo die herkommen. Die wissen auch, was sie stark macht. Und das wird jetzt einfach mit Juric erstmal sozusagen von der Philosophie her genauso weitergeführt. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit es führt. Und schauen wir logischerweise, wen sie dann halt Ende August noch haben. Da wäre es logischerweise genau. Die Edersons und die Lookmans. Jetzt wieder logisch an denen krass gebaggert wird. Ja gut, das steht halt auch außer Frage. Also.
Und Ivan Juric wird es gelassen zur Kenntnis nehmen, wenn Ademola Lookman ihm Widerworte gibt bei der Auswechslung. Ne? So, Platz 2. Inter. Haben Marius und ich genauso vorher gesagt. Christian hat Inter zum Meister gemacht. Warum sind sie das nicht geworden und ist diese Saison gänzlich ohne Titel als eine enttäuschende zu bewerten?
Oh, ich auf den Part habe ich mich lange gefreut. weil was ich mir jetzt dieses 0-5 gegen PSG ist klar, überschattet halt alles und ist logischerweise aus Intersicht maximal scheiße, unglücklich, schlecht gelaufen, gar keine Frage. Aber wie jetzt teilweise über Inter geredet wird, als ob Inter irgendwie gar nichts, also auf die Reihe bekommen hätte. Also ich muss sagen, klar, sie stehen komplett mit leeren Händen da. Ende April war es Triple noch möglich. Am Ende stehen sie mit gar nichts da. Aber allein, dass ein Club wie Inter innerhalb von 2 Kalenderjahren 2-mal ins Champions League Finale kommt, ich weiß nicht, ob man das hoch genug einschätzen kann. Und dass das dann logischerweise der Hauptgrund war, dass es halt mit der Meisterschaft nicht geklappt hat, glaube ich, müssen wir nicht lange rumreden. Ich habe euch 2 Zahlen mitgebracht, weil ich konnte selber nicht glauben. Inter hatte 59 Saisonspiele, Napoli 41. So, das sind 18 weniger. 18. Das ist also quasi, 19 ist eine Hinrunde oder eine Rückrunde in Italien. Also, wenn wir das hochrechnen, dann hat, wenn Napoli in dieser Saison ein 90-minütiges Spiel gespielt hat, hat Inter eine Halbzeit mehr gespielt. Pro Spiel. Weil sie ja 18 Saisonspiele mehr hatten. Ja, irgendwann fängst du das dann halt schwer ein. Also das ist ja keine Ausrede, das ist auch keine Schuld von Napoli, aber dass Inter nicht einen Kader hat wie City, Liverpool, Barca, Real, Bayern, dass die da irgendwie 18, 19 Mann haben, mit dem sie auf höchstem Niveau durchrotieren können, dass Inter einen punktuell alten Kader hat, wo dann logischerweise diese vielen Spieler dann auch nochmal mehr zu Buche schlagen. Ja, das war dann halt so und ich habe ein paar schlaue Leute reden hören, ja, die hätten sich irgendwann von dem Ziel halt verabschieden müssen, damit sie wenigstens 1 gewinnen und ich mir so, nein, wenn ich Inter-Fan wäre, ich würde mir von meiner Mannschaft immer wünschen, dass die alles versucht und Inter war halt zumindest bis zum Schluss überall im Rennen. Wenn du ein Finale spielst, kannst du es halt auch verlieren, du hättest es nicht 0-5 verlieren sollen, das ist klar, aber da jetzt so zu tun, als wäre bei Inter mehr oder weniger so viel falsch gelaufen, das kann ich nicht mitgehen. Das tut mir echt leid. Das ist, und so bitter es logisch ist für Inter, weil ist schon klar, mit komplett leeren Händen dastehen, ist sehr bitter. Aber ich finde, es gibt wirklich genügend Erklärungen, warum es so weit gekommen ist.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, also es ist natürlich so, dass dann können wir uns ja auch nicht von ausnehmen hier, also Mario und ich glaube, bei dir ist das vielleicht ein bisschen anders noch. Du siehst die Graustufen immer sehr gut, aber sonst werden im Fußball ja wird ja immer sehr gerne schwarz und weiß
gemacht. Ja, absolut, genau.
Ja, klar. Und dazwischen zu gucken, das ist anstrengend und das macht weniger Spaß vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so super analytisch an die Sache rangeht. Und dann haut man eben dann gerne, glaube ich, am Ende dann auch drauf, gerade aus, also entweder ist man traurig und haut auf die Mannschaft raus oder man ist schadenfroh und haut auf Inter rauf. Das ist für mich irgendwie so die Erklärung, warum die wie ist das, die Perception der Saison jetzt so ist, wie sie ist?
Schau zum Beispiel in der Endphase in der Liga. Er hat ja irgendwie, es gab zwei Spiele, ich glaube das Torino-Spiel und das Hellas-Heimspiel, wo er irgendwie 10 oder 11 Wechsel gemacht hat, wo er wirklich die komplette zweite Garde gebracht hat, jetzt dann gewonnen. Und jetzt schauen wir uns an, das alles entscheidende Spiel war das Lazio-Heimspiel, in der Inter bis zur 89. 2-1 führt und es gereicht hätte, dass sie das über ins Ding bringen. Und das hat die Top 11 gespielt. Also auch da auf Inzaghi rumhauen, finde ich einfach total lächerlich, weil das hätten die Kollegen dann halt auf dem Platz einfach hinbiegen können, indem sie in der 79. das 2-1 machen und dann sagen, so, wir sind Inter, wir sind mit die defensivstärkste Mannschaft Europas, wir schaukeln das 2-1 jetzt nach Hause und dann sind wir einen Spieltag später Meister. Punkt. Das haben die halt auch verkackt. Klar, das haben die Spieler verkackt, aber auch da im Inzaghi, weil es immer hieß, oh, Inzaghi, da muss er doch, er muss die doch schonen. Ja, was hätte er denn machen sollen noch? Er hat schon zwei Spiele mit Aslani und Co. komplett bestritten. Und nochmal, das ist mir viel zu kurz gekommen. Ende April hätte jeder Club in Europa, bis auf PSG, weil die waren auch im Finale, mit Inter gerne getauscht. Wo waren denn die Reals, die Barcas, die Cities, die Liverpools, die Bayerns, die waren nicht im Champions League Finale. Die sind da nicht hingekommen. Auch unter anderem, weil Inter sie rausgeworfen hat, nämlich Barca und Bayern. Und Inter, ja, wie gesagt, Inter war noch überall im Rennen und ja, am Ende blöd gelaufen für Inter, ganz klar. Brauchen wir nicht drum rumreden. Und Marius, was du sagst, bin ich ja bei dir. Die Fans sollen ja auch enttäuscht sein. Und die anderen Fans können auch Häme haben. Das ist für mich völlig okay, das ist ja der Fußball. Aber in der Bewertung, als dann plötzlich so getan wurde, als würde da eine Hobbymannschaft in München auf dem Feld stehen, was sich teilweise so angefühlt hat, muss man leider sagen, das stimmt. Aber dadurch die ganze Saison an den Baum zu fahren, nee, kann ich einfach nicht mitgehen.
Ja. Ja, stimme ich zu. Und jetzt kommt der Umbruch. Und Inzaghi ist weg. Kivu ist da. Und man hört, dass einige Spieler vielleicht deswegen auch weg wollen. Gut, die kennen ihn jetzt auch noch nicht so gut. Lernen ihn jetzt in den USA kennen. Vielleicht wollen sie danach nicht mehr weg, wer weiß.
Ja, ich muss mal noch eine Sache zu Inzaghi sagen, ne? Weil wir haben wir auch ein paar Einschriften bekommen, die ihn irgendwie als Trainer der Saison trotzdem hatten. Ich glaube, die Community war nicht ganz so negativ wie manche in der Fachpresse, die dann nach seinem Wechsel auch gesagt haben, jetzt müssen sie ihn doch wieder streichen als Trainer der Saison. Verstehe auch, dass irgendwann vielleicht nach so einer Zeit dann auch die Energie dann aufgebraucht ist und ja, keine Ahnung, bin nicht in seiner Lage und kann nicht sagen, ob ich da nicht bei einer gewissen Summe auch schwach werden würde, aber dann irgendwie 4 Tage nach dem Champions-League-Finale in so einem stillosen grauen Poloshirt, ich bin im Urlaub fast vom Sofa gefallen, als ich das gesehen habe, wie er dann da an der Seite, ich dachte so, oh stimmt, der ist ja gewechselt, ach, die spielen ja mit, oh Gott, da ist er ja für einen anderen Verein. Boah, weiß ich nicht.
Ja, klar, ich weiß nicht, die Art und Weise, der war jetzt 4 Jahre da, der wird sich halt auch denken, was soll ich denn noch mehr tun, als in dem ich weiß, jetzt müssen wir nur eine Sekunde noch über die Champions League, wir reden hier über die Serie A, wenn letztes Jahr im Sommer ein Power-Ranking erstellt worden wäre, dann glaube ich, wären euch auch 6, 7 oder 8 Mannschaften eingefallen, die ihr vor Inter positioniert hättet, oder? Von der wirtschaftlichen Macht her, von ganzen Umfeld her. Und dann wird er sich vielleicht halt auch denken, ja gut, was soll ich denn noch mehr machen als Inter mit den Möglichkeiten zweimal ins Champions League Finale zu bringen. Das war auch für den sehr intensiv und dann kommt halt dieser Exit hier mit 50 Millionen Euro für 2 Jahre. Ich glaube, in 2 Jahren wird er wieder nach Europa zurückkehren und dann wird er auch wieder einen normalen Trainerjob annehmen. Was man, finde ich, weil Marius ja angerissen hat, ich finde, man kann der Inter-Vereinsführung ein bisschen zwischen den Zeilen vorwerfen, dass sie sich anscheinend zu sehr davon überraschen haben lassen. Mhm. Weil dass dieses Angebot, das war ja schon 1, 2 Wochen da und das jetzt, klar, wusste niemand, dass dieses Finale so ausgeht, wie es ausgeht. Aber dass die vielleicht hätten schon sich damit beschäftigen können, dass er das vielleicht auch macht. Und dann probieren sie es bei Fabregas, aber klappt halt nicht. und dann holen sie einen Trainer, der eigentlich nichts mit Fabregas zu tun hat, sage ich mal vom Ansatz her. Das, also wenn du sagst, du willst einen Fabregas-Trainer, du kriegst Fabregas nicht. Also Kivu ist jetzt vom taktischen Ding her schon ziemlich weit weg von Fabregas. Aber klar, dann sagst du dir halt, dann führen wir das taktisch fort, was Inzaghi erstmal gelegt hat. Also ich finde eher Richtung Vereinsführung, ob sie da nicht vielleicht ein bisschen zu naiv, zu blauäugig waren und sich gedacht haben, ach, am Ende kriegen wir Inzaghi schon verlängert. Das ist vielleicht das, was sie sich ein bisschen vorwerfen lassen müssen.
Und Kivo wirkt schon ein bisschen kauzig teilweise, ehrlicherweise so in seinem Auftreten.
Ja, sehr
so
straight, dem, ja.
Ja, ne? Ja. Straight, okay, ja.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Du hast jetzt ein paar Mal gesehen, ich habe die zweite Halbzeit gegen Urawa Red Diamonds gesehen, wo ich im Übrigen begeistert war vom Support der Japaner.
Ja, großartig richtig, war das, was die da abgefeuert haben, ja, ja. Das
also kann man jetzt, ich kann auch angesichts der Bedingungen da noch den sportlichen Wert dieses Turniers noch nicht komplett greifen. Inter wirkte schon sehr überspielt.
Ja, danke Mario. Und zwar nicht nur körperlich überspielt, sondern sogar eben mental. Also die haben jetzt 62 Saisonspiele, die haben eine Watsch nach der anderen jetzt im Mai bekommen. Also wenn wir ehrlich mit den Spielern geredet hätten, wie viele von denen hatten Bock jetzt Mitte Juni in die USA zu fliegen? Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Und Achtung, die Italiener hatten auch noch die Norwegen-Watschen noch davor, Anfang Juni. Also die Marcos, Bastonis und Barellas. Also das jetzt sportlich zu bewerten, ich finde es eh krass, wie sie sich da jetzt irgendwie rausarbeiten, irgendwie. Ich glaube, das tut, für Kivu ist es gut, glaube ich, weil er die einfach alle mal kennenlernt, weil er die alle unter Wettkampfbedingungen kennenlernt, weil die Spieler ihn kennenlernen können, weil sie jetzt endlich mal ein bisschen was Positives haben nach diesen, wie gesagt, vielen Watschen. Jetzt haben sie zwei Siege und so. Aber Inter jetzt zu bewerten nach der Saison, also tut mir echt leid, das sehe ich mich nicht in der Lage. Ich finde die kommen da jetzt halbwegs gut aus dem Schneider und dann wünsche ich denen alles, dass die noch genügend Urlaub haben, weil das ist wirklich meine Sorge Richtung nächste Saison. Am 20. August geht die Serie A los, die müssen auch eine Saisonvorbereitung machen, also mich wird es nicht überraschen, wenn irgendwann nächste Saison die Barellas und die Marcos und Bastonis dann irgendwann wirklich auf dem Krückstock daherkommen, weil irgendwann ist halt der Stecker auch gezogen, also vielleicht halt auch menschlich quasi nachvollziehbar.
War das nach irgendeinem WM-Turnier oder so, wo dann irgendwie Schweinsteiger hat dann auch erst im September angefangen und so,
gab's ja
doch mal was?
Also Lautaro kam letzten Sommer aus dem Copa America Sommer, den er gewonnen hat, wunderschön, klar. Der kam auch schon ganz spät in die Vorbereitung, musste dann, glaube ich, früher spielen, weil Taremi verletzt war und Arnautovic verletzt waren. Also für den setze ich das jetzt nahtlos fort. Der hat wieder einen Sommer, wo der keine Pause hat. Also mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn es da irgendwann dann halt mal leider nicht so schöne Konsequenzen gäbe. So, aber Maschinen sind es halt auch keine. Also
ganz im Gegensatz zu Romelu Lukaku und Scott McTominay.
Darf ich kurz noch mal sagen, dass Lucas Martinez Quarta gegen Inter die rote Karte gesehen hat? Das kann man überraschend, ne?
Ey, vielleicht, ne? Was würden wir jetzt die Club-WM eigentlich als gesondertes Turnier sehen? Oder wenn sie da den Titel holen, zählt es noch in diese Saison oder die nächste? Tja. Das wär's ja, ne? Wenn Kivo jetzt da den Titel holt. Napoli ist Meister geworden. Und Christian hat sie auf 2 getippt. Was? Marius auf 4. Und Mario hat sie auf 3 gesetzt.
Und, ich erinnere mich, dass Christian das sehr betont hat, dass diese Saison ohne Doppelbelastung und so weiter, dass er sich gut vorstellen kann, dass sie auch den Titel holen. Und das, du hast, glaube ich, ja Inter als Meister gehabt und du hast nur die Einschränkung gemacht, dass es halt Inter ist und die eben Meister werden.
Ich wollte gerade sagen, also ich war nicht mutig genug, sie auf die 1 zu tippen, genau, das stimmt. Aber das unter den Umständen, auferstanden aus Ruinen mit Antonio Conte und einem Spiel pro Woche, also dass die aber sowas von easy in die Champions League kommen, das habe ich mir wirklich... Also da war ich mir ziemlich sicher einfach. Ja. Dass sie Meister werden, nee, das hätte ich ihnen jetzt nicht unbedingt zugetraut, ja.
Wir haben sie schon mit allem Lob überschüttet.
Klar.
Du darfst natürlich auch noch. Also es,
ja, ich glaube, ihr habt ja alles. Also wie gesagt, doch mal diese Zahl halt. Napoli hat das Setting, das diese Saison geboten hat, bestmöglich genutzt. Conte hat es bestmöglich genutzt. Ich fand, hinten raus war es ja spielerisch schon nicht mehr so ansprechend, aber man darf auch nicht vergessen, es gab diese Phase Dezember, Januar, wo er alle hatte, wo die großen Fußball gespielt haben, wo, glaube ich, Anguissard diese 2-3 Spiele hatte, wo eben McTominay da nicht allein war, sondern Anguissard Rabatz gemacht hat, Neresch eben da ja schon als Kvaratskhelia-Ersatz, wo die wirklich auch, finde ich, wo man gesehen hat, dass Conte sich auch fußballerisch weiterentwickelt hat. Dann hat ihm halt viel oft gefehlt. Ich meine, der beste Mann kommt ihm im Winter abhanden und dafür kriegt er Okafor. Also jetzt nichts gegen Noah Okafor, aber Kvaratskhelia gegen Okafor, ja, ist halt, verstehe ich schon, dass Antonio Conte da mittelbegeistert war.
Der eine hat die Champions League gewonnen und der andere hat 80 Minuten gespielt oder so.
Genau, ja. War auch verletzt, glaube ich, schon, als er kam. Also das soll jetzt gar kein Vorwurf an Okafor sein, aber ja. Genau, da möchte ich auch einmal Abbitte tun, öffentlich. Bei Mann, Dennis Mann war ja mein falscher Tipp und bei Kvaratskhelia habe ich mir gedacht, hä, warum PSG? Im Nachhinein muss ich sagen, okay, Quitscher, mehr als alles richtig gemacht, also echt Chapeau. Also, dass man in Paris gut leben kann, das war mir davor auch schon klar, aber anscheinend hat er da auch schon gesehen, was da fußballerisch auch möglich ist, also großen Respekt auch an Kvaratskhelia, das so durchzuziehen. Ja, Buongiorno hat ihm 20 Spiele lang, glaube ich, gefehlt, Neres hat ihm genau in der Phase gefehlt, als Kvaratskhelia dann weg war, das Transferfenster aber auch schon zu war und sie quasi nicht mehr noch was machen konnten, also Conte hat es logisch super zusammengewürfelt und Conte hat halt einfach Conte gemacht und weil wir Juve ja vorhin hatten, Juve hat viel Geld im Sommer ausgegeben, das Geld sehr schlecht ausgegeben, Napoli hat ordentlich Geld ausgegeben und das Geld brillant ausgegeben. Und da muss man logischerweise auch Conte mit reinholen, weil es waren Conte-Leute. Also Conte wollte McTominay, Conte wollte Neres, Conte wollte Lukaku, müssen wir nicht drüber reden. Jetzt gut, Buongiorno, glaube ich, hätten auch alle anderen mit Kusshand genommen. Aber allein McTominay, Neres und Lukaku, das war ganz klar auf Ansage von Conte. Er hat sie bekommen und er hat dann aus ihnen die Meistermannschaft geformt. Also ja. Wer von der 10 kommend Meister wird, hat eine ganz ordentliche Saison hinter sich, würde ich mal meinen. Und schön, dass er auch bleibt.
Ja, voll. Einmal das und zur vergangenen Saison will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen. Da haben wir ja auch in der letzten Folge vor 3-4 Wochen was drüber gesagt. Aber ich drücke alle Daumen und Finger und Zehen, die ich habe, dass Kevin De Bruyne nächste Saison fit bleibt. Denn ich glaube, dass das ein Bombentransfer ist.
Ja, freue ich mich auch sehr. Und ich glaube auch wirklich, dass Napoli, und deswegen freue ich mich auf Conte jetzt umso mehr im nächsten Jahr, weil Conte auch mit der Champions League eine offene Rechnung offen hat, weil er Champions League-mäßig wirklich noch wenig gezeigt hat. Und ich glaube, sowohl De Laurentiis als auch der ganze Club, also keine Sorge, ich rufe jetzt Napoli nicht zum Champions League-Favoriten aus. So weit kommt es nicht. Aber ich glaube schon, dass bei denen nächstes Jahr viel, so wie es ja bei Inter auch ein bisschen war, das eine Mal den Scudetto holen, um endlich diese 20 voll zu machen und dann auch wieder ein bisschen im Kopf vielleicht den ein oder anderen Gedanken mehr Richtung Champions League zu richten. Ich glaube auch, dass Napoli nächstes Jahr einfach großen Bock hat, auch europäisch eine sehr gute Figur abzugeben. Und da bin ich einfach gespannt, ob Conte das hinkriegt. Und De Laurentiis scheint ihm wirklich sehr viel in die Hand zu geben, um da auch weiterhin ja nochmal das Ganze zu erweitern. Also da freue ich mich einfach drauf und bin gespannt, wie er das hinkriegt, wie sie das gemeinsam hinkriegen. Und De Bruyne, ja, freue ich mich auch sehr, muss ich sagen, ja, definitiv.
Dann sind wir die Vereine durch, ne?
Dann würde ich auch meinen.
Ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, dass der dritte Aufsteiger, also zumindest im Podcast haben wir noch nicht erwähnt, dass der dritte Aufsteiger Cremonese heißt.
Ja, stimmt.
Richtig.
Ach so, und weil wir es vorhin hatten, sorry. Pisa, Gilardino seit heute auch.
Genau.
Also Gilardino hat auch wieder einen Job, und zwar einen Serie A-Job.
Genau. Das ist der andere Trainerwechsel von heute, genau. Denn Pippo Inzaghi ist dem Ruf der City Football Group gefolgt.
Ja, aber wie ein König in Palermo empfangen worden.
Ja, stimmt, stimmt.
Aber ganz kurz, also Gilardino in Pisa, das sieht auch schlecht aus, wenn er an der Seitenlinie steht. So, Top 11 der Saison. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich werde jetzt improvisieren, Freestyle. Marius, wie wird es heute Mittag? Und Community hat viel eingeschickt. Viel, viel kam aus der Community. Da muss man nochmal den Hut ziehen. Mhm. Hast du da eine Auswertung gemacht?
Das habe ich gemacht.
Okay, dann lass uns doch als erstes mal fragen, Christian, in was für einer Formation lässt du deine Mannschaft auflaufen?
Ja, stimmt. Bei mir ist es ein hybrides, Achtung, es ist ein 4-3-3 erstmal.
Ja.
Aber, ja, ich muss es dann erklären, wenn es Ding. Aber es ist total realistisch. Ich habe es auch so gebaut, dass es total realistisch ist. Ja.
Okay, sehr gut. 4-3-3. Wie würde die Community laufen, spielen?
Die spielt im 3-4-3.
3-4-3. Und was machst du?
Ich bin auch im 4-3-3 unterwegs.
Ich glaube, ich habe auch fast immer 4-3-3 aufgestellt. Du brauchst halt da hinten zwei. Ja, dann mache ich das auch. Ich mache auch ein 4-3-3. Und damit ich nicht nur abgucke, sage ich als erstes mein Torwart, ich gehe mit Miles Villa.
Ja, okay.
Ja. Sind wir wahrscheinlich zu dritt und das war auch einer meiner einfachsten Picks, muss ich sagen.
Ja. Also, genau. Habe ich auch gewählt und hat auch die Community mit, also mit überragender Mehrheit gesagt.
Ja. Vielleicht
also auch. Es sind nur zwei Torwarte überhaupt gewählt worden, außer ich habe eine Mail oder eine Einsendung übersehen. Nur zwei Torwarte gewählt worden und das sind beides Serben.
Ja, aus guten Gründen, ja, stimmt.
Ja.
Also bei Svila, ich habe extra, weil ich hatte noch ein paar Roma-Spiele oder halt auch 90 Minuten gesehen und ich fand das, also er ist ja am Ende 16-0 wie Meret, muss man sich mal vor Augen halten, aber ich kann mich erinnern, in jedem Spiel hatte Svila einen riesen Save. Also wirklich Saves, wo du sagst, also ja, die Roma-Defensive stand gut, aber es gab fast in jedem Spiel gab es ein Ding, wo du dir dachtest, wow, den holt er jetzt raus. Das war dieser Nico González-Kopf, weil weiß ich noch, gegen Juve. Irgendwie aus 4 Metern oder so, den er da aus dem Kreuzeck rausfischt. Also er hat nicht nur die Statistiken auf seiner Seite, sondern wirklich auch, da waren entscheidende Paraden dabei, die echt schwer waren. Also das war also für mich auch absoluter No-Brainer, Svila.
Okay. In welche Reihenfolge wollen wir machen? Wir machen auf jeden Fall immer von rechts nach links. Mhm. Würde ich sagen. Und Christian sagt uns sein RV und ich glaube, es ist der Capitano der Meistermannschaft.
Nee, es ist leider nicht. Mhm. Nee. Ich musste ja ein bisschen mixen. Mein RV ist auch deshalb RV, weil er das ja auch spielt in der Nationalmannschaft. Ich habe Herrn Dumfries genommen. Erkläre ich euch danach, warum der dann auch mehr Offensiv-Ding, weil es ein bisschen hybrid ist eben, anders als der linke Verteidiger. Ja, Dumfries, 7 Tore, klar, gebe ich jetzt zu, ein bisschen schwingender logisch auch seine Champions League Auftritte mit rein. Er hat gegen Barcelona in diesem Halbfinale 5 Scorerpunkte gesammelt. 2 Tore, 3 Vorlagen, gebe ich zu, das hat er auch ein bisschen mit rein. Aber ich fand, klar, bei Inter als rechter Schienenspieler, aber in der Nationalmannschaft spielt er auch Rechtsverteidiger, deswegen kann er das bei mir auch. Und ja, klar, hätte man die Lorenzo auch nehmen können, gar keine Frage, aber Napoli kommt sonst auch noch vor bei mir. Deswegen ist es bei mir Dumfries.
Ja, bei mir kannst du auf jeden Fall Giovanni Di Lorenzo einloggen, wenn ich gerade, während ich so drüber nachdenke, der auch nochmal unter Conte eine weitere Entwicklung genommen, wie er sich nach all dem, was auch zwischen ihm und Stadt und Fans lief, da nochmal rausgeholt hat und wieder vorweggegangen ist, um den 4. Titel einzufahren. Das ist für mich die Nominierung wert.
Ich schreibe das hier gerade mal mit, damit ich das dann auch bauen kann morgen.
Ja, ich mache auch so einen kleinen Zettel für dich. Also du kannst dich sozusagen ganz...
Ja, okay.
Ich mache hier so, für, wenn du dann noch alles lesen kannst.
Ja, perfekt. Dann schreibe ich hier nichts. Tippe ich hier nichts.
Wen hat da Marius?
Ich gehe auch mit Di Lorenzo. Und das macht gut, dann ist es der Schienenspieler und nicht der Rechtsverteidiger. Aber weil es ja ein Verteidiger ist, zähle ich den einfach auch mal jetzt schon mit auf. Ist auch bei der Community... aber mit nicht so großem Vorsprung vor Dumfries auch gewählt worden.
Okay, sehr gut. Innenverteidigung. Wollen wir jetzt beide IVs machen?
Ja, ja.
Wobei die, sag mal die drei anderen, sag mal die Dreierkette von der Community kurz. Mhm.
Die hat gewählt Rahmani, Ndika und Bastoni.
Dreierkette? Mhm. Mhm. Soll ich meine zwei IVs? Ja. Ich habe jetzt zwei. Also eigentlich wären es leistungstechnisch Bremer und Bastoni. Und bei Bremer war leider das Sample zu klein, aber eigentlich hätte man ihn fast auch reinnehmen können, weil er ja wirklich unbespielbar war. Aber ja. Logisch, Spaß beiseite. Sehr gutes Gespür, muss ich sagen, der Community. Freut mich sehr, denn bei mir sind es Rahmani und Ndika, weil ich weiß, ein bisschen Ansang und nicht die, über die immer geredet wird. Aber Ndika hat, Achtung, keine Minute verpasst. 38 ja. Spieler, 38 mal 90. Ich glaube, zwei gelbe Karten.
Auch. Oh, Europa echt? League krass. Und Coppa Italia auch.
Ja. Okay, sensationell. Er hat keine Minute verpasst. Die Unauffälligkeit in Person, aber halt Teil dieses Ranieri-Dreier-Punkos mit Mancini und Celik. Ja, deswegen finde ich, musste ich ihn reinnehmen. Und Rahmani, ja, eigentlich wäre es auch Buongiorno bei Napoli, aber der hat viel verletzt gefehlt. Und gerade als Buongiorno verletzt gefehlt hat, hat Rahmani wirklich, der lang das Plus 1 war unter Koulibaly, oder ich weiß nicht, war der sogar unter Kim, hat er sogar mit Koulibaly auch noch zusammengespielt. Wusste er das
muss,
noch?
Muss schon.
Muss, gell, ja. Also ja. Ich finde, Rahmani war ja lang immer das Plus 1 sozusagen. Also aber diese Saison hat er wirklich auch die Führung komplett übernommen. Und bis auf dieses Cormo-Eigentor, das ein bisschen wild war, Verlässlichkeit in Person. Also ich finde, Rahmani in Liga haben sich total verdient von der Konstanz.
Tatsächlich war Rahmani, nachdem das jetzt, also Kim ist ja jetzt schon, der war in der super schlechten Saison, war der auch schon weg, oder? Oder war der noch da?
Ja, nee, da war er schon weg, genau.
Ja, genau. Und da war es ja zum ersten Mal so, dass Rahmani in dieser Position war und da ist er ihr nicht gerecht geworden. Mhm, und unter Conte ist er halt wieder komplett im Spalletti-Modus sozusagen gewesen. Ja.
Aber auch, ich will nicht despektierlich klingen, ja. Und ich bin da voll dabei. Aber es ist auch wieder, er ist dieses Jahr nicht die Plus 1 gewesen, da bin ich bei Christian, aber es ist schon auch wieder so, dass er halt stärker ist, wenn er jemanden Guten an seiner Seite weiß.
Sicher, ja.
Wobei er hat es auch mit Juan Jesus irgendwann geschlafen. Eigentlich müsste ich Juan Jesus aufstellen, weil ich ihm so ungerecht getan habe nach den ersten zwei Spieltagen.
Das ist,
Ich mache einen Dika und Bastoni.
Okay. Ich habe Rahmani und Bastoni. Und noch ein Wort zu Rahmani. Fällt mir das jetzt nicht ein, was ich eben sagen wollte. Mann.
Entschuldigung.
Denke kurz nach. Rahmani auch. Napoli hat die beste Abwehr Europas. Also dann kann man als denjenigen auch als das zentrale Gesicht eben, der da mitgeschwört hat. So, sorry, Marius. Wollte du überprüfen.
Nee, alles gut. Nee, scheiße, fällt mir nicht mehr ein.
Okay.
Ist zu spät. 23:49.
Das stimmt, ja. Zu Bastoni, wie gesagt, also Bastoni wäre bei mir immer, also von der Qualität her ganz klar, brauchen wir gar nicht drum herum. Ich glaube, also was Bastoni an Entwicklung gemacht hat. Aber ich fand Bastoni in der Champions League einfach nochmal stärker, auffälliger als in der Liga. Deswegen wollte ich da vielleicht die zwei, die vielleicht nicht immer so im Mittelpunkt stehen, wie in die.
Also bei Dumfries lässt sich von der Champions League beeindrucken, aber bei Bastoni nicht.
Hast recht, das stimmt. Richtig. Guter Punkt, Mario. So. Du entzauberst mich. Sehr schön.
Ja. LV ist bei mir Federico Di Marco, auch trotz deiner...
Oh, komm. Bei mir nicht. Also
bei mir bei auch dir nicht. Und bei der Community auch nicht.
Oh. Was?
Sag du, Marius.
Ich sag zuerst, ich gehe mit Angelinho.
Oh, okay. Ja. Geil, aber drei unterschiedliche.
Ja. Mir ist das ziemlich schwer gefallen und ich habe dann die fünf, die in der Community vorgeschlagen wurden und war mir nicht sicher, ob ich den die Community gewählt hat, das ist auch nicht die Marco, habe ich glaube ich schon gesagt, ob ich den nehmen soll oder ob ich Angelinho nehmen soll und dann dachte ich, ja, muss noch ein Roma-Feldspieler, muss noch mit rein.
Sehr gut. Dann kommt der Dritte. Ich wollte Robin Gosens belohnen.
Und da gehst du mit der Community.
Ah, schau. 5 Tore, 5 Vorlagen. Das war mir echt, also muss ich echt sagen, das
die Deutschen haben gewählt.
Hatte ich nicht so im Ding, aber also ich finde Gosens war wirklich auch prägend für diese Fiorentina, als sie rund lief, wie weiß Gott was. Und auch, dass er diesen Schritt zum Linksverteidiger gemacht hat, also wirklich in der klassischen Viererkette, Dodo rechts, Gosens links, muss ich sagen, da war er mir konstanter als Di Marco. Di Marco hat, glaube ich, in den letzten Monaten, ich habe nachgeschaut, glaube ich, letzter Scorerpunkt war im März oder so, und dann ist er auch so ein bisschen ein Loch gefallen, aus Gründen, gar keine Frage, aber ich finde, und Di Marco ist für mich halt, wenn ich mit Viererkette spiele, mit Di Marco will ich nicht in der Viererkette spielen. Das funktioniert nicht in der Realität, deswegen gehe ich lieber mit Gosens.
Okay. Taktik-Klugscheiße auszuholen. Ja. So, aber ist ein gutes Recht, ist ein gutes Recht. So, wie machen wir es jetzt? Jetzt sagst du erstmal die 2 zentralen Mittelfeldspieler von der Community, bitte.
Ja gut, das sind ja die, die wir bestimmt alle auch haben, nämlich der MVP, Tijani Reinders und Scott McTominay.
Okay, ja, die beiden habe ich auch jetzt.
Ja, ich auch. Ja, die habe ich auch. Ich habe halt noch einen dritten, weil ich ja dann 4-3-3.
Ich auch. Stimmt,
ja, du hast auch. Ja. Was sag spielt denn der Mario eigentlich? Das muss er sich noch aus... Ja,
auch 4-3-3.
Ah, auch 4-3-3. Okay, ja, dann brauchen wir alle noch einen dritten. Dann bin ich gespannt. Dann
muss Mario muss vorlegen.
Natürlich. Nee, das mache ich nicht. Ich bin gerade am überlegen. Ja, Çalhanoğlu.
Ach. Wirklich, Mario? Ja, anscheinend ja. Okay.
Mhm. Ja, ich würde... Ja... Doch, also ich meine, ich finde, der hat nochmal einen nächsten Schritt gemacht.
Boah, aber der hat schon viele Spiele verpasst. Also ich meine jetzt wegen Verletzungsproblem, der hat viele Spiele verpasst, gell? Oder? Nein, alles gut. Du, hallo.
Hast du so viel verpasst dieses Jahr?
Ich vom Gefühl her war doch Çalhanoğlu immer wieder, also für seine
Verhältnisse. Dann muss ich mir dann, okay, dann.
Nein, hey, Mario, hör doch auf, alles gut.
Çalhanoğlu?
Ja. Ich nehme einen, auf den kommt ihr gar nicht.
Okay, warte, lass mich raten. Ja. Du nimmst einen, auf den wir gar nicht kommen. Ja. Du nimmst aufgrund seines...
Spielt die Mannschaft auch ein bisschen mit rein. Ich helfe ein bisschen.
Remo Freuler. Du...
Ja, danke, der Marius ist schnell. Ja.
Freuler?
Ja, ich nehme Remo. Absolut.
Remo, okay,
so wie Bologna gespielt hat, klar, wird über die anderen geredet, aber Freuler war halt wieder der, der denen halt Stabilität gegeben hat. Also was er bei Atalanta ja auch schon jahrelang gemacht hat und das macht er bei Bologna einfach weiter. Und wenn ich dann schon Reinders und McTominay habe, dann wollte ich einen, der ein großes Volumen gewohnt ist, auch defensiv abzureißen. Und
Ich komme so schnell auf den Namen, weil der hat eine Community-Stimme bekommen.
Oh, schön. Dann jetzt mit mir 2.
Sehr gut. Na gut, wer ist es bei dir, Marius?
Auch wenn Christian ihn ein bisschen gedisst hat, wenn ich mit Ederson.
Ja, nee, nicht, hey, ich würde nie Ederson dissen. Ich fand
nur Deron.
Ederson fällt mir im Leben nicht ein, den zu dissen.
Okay, dann machen wir es und dann lass es spannend. Sag jetzt mal die 3 Stürmer von der Community. Mhm. Schieß die mal raus.
Das sind tatsächlich, gut, das ist dann unspannend, aber wenn ich sage, dass das die gleichen sind, die ich auch habe.
Ja, passt doch, ja, sag mal.
Von rechts nach links, Orsolini,
ja,
Retegi,
habe ich auch.
Und Ken.
Muss ich noch überlegen. Aber das sind die 3, die du hast.
Ja.
Okay, dann bringe ich noch ein bisschen. Ja, Retegi und Ken.
Also Retegi und Orsolini habe ich auch aufgeschrieben, tatsächlich schon, bevor du es gesagt hast.
Ja, überlegen, was Mario. Ich habe Orsolini nicht drin. Ich weiß, ist jetzt nur eine Geschmackssache, hat sich logisch auch verdient. Aber deswegen nochmal meine taktische Erklärung. Deswegen spielt der Dümpfels bei mir rechts, weil er darf jetzt auch ordentlich nach vorne marschieren, weil er eben nicht rechts Orsolini hat. Ich habe mich für einen Lookman entschieden, weil der auch 15 Tore, 5 Vorlagen und ich will, dass Lookman und Retegi auch bei mir zusammen funktionieren, was sie auch bei Atalanta ganz gut gemacht haben. Deswegen, genau. Ken und Retegi ist so ein bisschen zentral und Lookman, der so ein bisschen über links kommt und rechts unterstützt Dumfries.
Also brauche ich jetzt noch einen dritten.
Du hast noch einen dritten.
Ich
Soll ich dir ein paar reinwerfen, die ich hier bei mir noch auf dem Zettel stehen habe?
Ja, mach mal, weil ich bin mit Ken nicht ganz zufrieden. Yeah. Weil wenn du jetzt gerade so mit deinem taktischen Ding kommst, dann will ich es eigentlich da auch noch. Also, Närisch auch viel zu viel verletzt noch gewesen,
ja,
oder?
Der kaum, also viel zu wenig. Ja, ja. Ich hätte gerne einen Deuer genommen, muss ich auch ehrlich sagen, und hätte man auch nehmen können. Also ich werfe jetzt nochmal Pulisic, beeindruckende Zahlen.
Turan, kannst ja nicht zwei Milan spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ging nicht, genau, absolut, genau. Turan.
Oh ja, ja.
Turan kann man schon auch nehmen, so ist es nicht. Ja. Ja. Und warte, war noch einer, den ich gerade. Ja, wie gesagt, also da gibt es schon.
Ich weiß nicht, ob das dann als Außenstürmer geht, aber Nico Pass ist von der Community ein
paar genau, Mal. Genau, Nico worden. Pass, absolut. Das kann man auch gerne nehmen.
Hm. Ach, ich für diesen liederlichen Zelke-Vergleich, den ich vorhin vorgetragen habe, muss ich auch Ken nehmen und leiste ab, bitte. Ah, ich freue mich auf den dritten Bundesligaspieltag, wenn die Leaks stimmen. Da gucken wir uns mal zusammen das an, was da passiert.
Ich gucke keine Bundesliga, keine Ahnung.
Okay, sehr gut.
Außer du kommentierst.
Ach. Ich werde auf Trainer? Jeden Fall. Antonio Conte.
Ja. Italiano. Ja, ich würde auch gerne Italiano nehmen, aber wenn Conte Meister wird, ist schon schwierig. Deswegen, ja, ich habe Conte mit Italiano und Claudio Ranieri als Co. Dann haben wir es alle
die,
drei.
Das sind auch die drei, die bei der Community
oder?
Genannt wurden.
Mit, ja,
mit Conte hat die meisten Stimmen bekommen.
Ja, ist schon okay, wenn man Conte. Aber also ich sag so, wenn Ranieri noch den einen Punkt mehr geholt hätte, in die Champions League gekommen wäre, dann hätte ich Ranieri genommen.
Ja,
und Italiano hätte ich auch ganz gern genommen. Aber gut, alles gut. Herr Conte hat sich das mehr als verdient, würde ich sagen.
Mhm. Würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, wir haben uns jetzt den Feierabend verdient. Christian, 2:41. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ich finde aber, wenn wir dann auch jetzt eine längere Pause hatten und machen werden, habt ihr euch die zu Hause auch verdient. Könnt ihr euch ja zwei oder dreimal anhören. folgt uns auf allen möglichen Kanälen, dann wisst ihr auch Bescheid, wann wieder was kommt. Irgendwie so ein paar Zwischensnacks wird es schon noch mal geben in der Sommerpause. Und dann natürlich auch zum Start in die neue Saison und eine Saisonvorschau, für die ihr dann in den nächsten Wochen, Monaten auch schon mal eure Fragen sammeln könntet. Die machen wir sicherlich auch dann, wenn das Transferfenster geschlossen hat, irgendwie nach Spieltag 3 oder so im September, würde ich mal sagen, wollen. Christian, du bist bei Communio am Start.
Soll ich mich jetzt fix einloggen?
Du möchtest dich bitte fix einloggen.
Okay,
du kannst noch einmal drüber schlafen, aber wir würden uns sehr freuen.
Nee, ist okay. Dann logge ich mich ein.
Okay.
Ich logge mich ein.
Sehr gut. Cool. Christian, hast du noch letzte Worte?
Nee. Ich freue mich schon auf die Saisonvorschau.
Ja.
Ist gut, dass es bald schon wieder losgeht.
Ist wirklich so. Dann Pause ist nicht.
Ne? Nee. Also, vor allem fragen wir die Interspieler.
Wenn nicht für die, warum dann auch für uns?
Ja, eben, so schaut's aus. Genau.
Ah, ein emotionaler Gainer von Marius Heuke, der euch da leider wahrscheinlich entgangen ist gerade. Wir durften ihn sehen. Marius, dann legst du dich jetzt weg.
Ja, ich habe
schön, dass wir mal wieder. Wir mal wieder über Calcio gesprochen haben. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören, euch allen. Freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback dazu gebt. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, liebe Grüße aus der Serie Amore Redaktion und vielen Dank nochmal an Christian Bernhard.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, immer eine Freude, dir zuzuhören. Kleines Postskriptum, kleiner Spoiler, vielleicht weil Trainer beim immer noch Zweitligisten Sampdoria Genua ist Daniele De Rossi.
Oh ja.
Darüber reden wir dann in 4 Wochen oder so.
Oh ja. Das schiebt giftig an. Kommt gut durch die nächsten Wochen. Bis dann. Tschüss.
messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.